Lenny, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen.
Nein, ich hasse das.
Ja, aber das Ding ist. Sorry. Du kannst dann nicht wirklich was für.
Okay.
Es hängt aber mit deinem Filmkonsum zusammen.
Mhm.
Und mit deiner Art, alles bei Letterboxd zu loggen.
Mhm.
Weil ich hab mir schon vor ein paar Monaten mal so das Ziel gesetzt. Ich sammle die ganze Zeit irgendwie meine Filme, die ich schauen will, in einer Google-Liste. Und irgendwie nervt mich das, weil das nicht so schön aussieht. Und ich finde, dass Letterboxd hat eine schöne Benutzeroberfläche. Man findet alles schnell, es macht irgendwie Spaß, so Filme zu loggen und die zu bewerten. Das sieht alles irgendwie so cool aus.
Mhm.
Aber man sagen muss, dass die App früher schrecklich war und man nichts damit geschissen bekommen hat. Und deshalb habe ich mich entschlossen, okay, ich mache jetzt bei Cinema Strikes Back loggen wir alle 5 unsere Filme und machen immer in die Text dann unsere Namen rein, dass die Leute sehen, ey, okay, die Person hat das geschaut. Und ich habe mir gedacht, ich hätte jetzt eigentlich gerne wieder ein privates, einfach, dass ich meine Filme besser loggen kann, dass ich sehe, wie viel habe ich im Jahr gesehen, weil so Statistiken machen auch Spaß.
Ja, 100%. Ja, ich habe auch so diesen Statistik-Account, also es gibt ja so eine Erweiterung nochmal und das ist schon geil, dann kriegst du am Ende des Jahres nochmal so diese Genres hast du am meisten gesehen.
Ja, Spotify rappt einfach.
Ja, ist toll.
Genau. Und deshalb habe ich mich entschlossen, ja komm, dann mache ich es auch wieder. Auch einfach nur, dass ich meine Filme in eine Watchlist packen kann, dass man auch die Post hat und einfach nicht keine Ahnung, was ich jetzt für Filme in der Liste habe, ja. Weil es einfach nicht so schön aussieht. Und ich habe mir einen Account erstellt, beziehungsweise ich habe keinen erstellt, ich habe meinen alten Account reaktiviert.
Ah.
Den habe ich im Mai 2015 gegründet.
Oh, das ist so eine Zeitkapsel.
Und was hattest du als deine 4 Favorites?
Ich hatte gar keine drin. Ich weiß nicht, ob es das damals schon gab oder so.
Das weiß ich nicht. Ich hatte 2015 noch keinen Letterboxd.
Ich auch nicht. Da habe ich gerade meine cineastische Geburt erlebt in diesem Jahr, als ich The Revenant geguckt habe.
Ah ja, das stimmt. Eine cineastische Geburt aus einem Pferd.
Genau.
Ja, heraus.
Starke The Revenant-Referenz im Jahr 2025.
Nur die den Film geguckt haben. Oder die einfach einmal auf YouTube unterwegs waren. Diese Szene kennt jeder.
Ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, es gibt ja dieses Diary, dann sieht man, wann hat man welchen Film gesehen, kann da Reviews machen, kann angeben, ob man den schon mal gesehen hat und kann den bewerten. Und ich habe halt gesehen, dass ich so 20, 30 Filme auf der Liste hatte. Und irgendwann hat halt Alper diesen extra Account gemacht, noch damals bei der Filmfabrik. Und dann haben wir angefangen, da jeweils unsere Filme einzuloggen. Noch ohne die Tags, sondern einfach, was haben wir gesehen? Und irgendwann kam da Marius dazu. Dann haben wir das irgendwann umgeändert zu Cinema Strikes Back. Und ne, wir haben seit 2015 durchgängig so ein Diary von allen Filmen, die wir geguckt haben. Und ich stand an so einem Scheideweg bei meinem privaten Account. Die eine Möglichkeit wäre gewesen, so, ja, ich habe jetzt einfach so ein paar Filme, 2015. Und die stehen einfach so in den Diary drin und ich fange einfach so frisch an. 2025, so 10-jähriges Jubiläum, kann man machen.
Wieso nicht?
Ja. Die andere Möglichkeit war, ich trage alle Filme nach, die ich in den letzten 10 Jahren.
Das hast du nicht gemacht.
Die ich in den letzten 10 Jahren geguckt habe.
Jonas. Gott. Niemals.
Und Andrew? Ratet mal, zu welcher Entscheidung ich mich eher so entschieden
habe. Oh mein Gott, du würdest das nicht erzählen, wenn du nicht das weitergemacht hast.
Das ist wahnsinnig.
Das ist ja wirklich wahnsinnig. Ihr wisst schon, dass ich zu faul war, all die Filme einzutragen, die ich geguckt habe. Manchmal bin ich auch einfach so, ja, es waren halt jetzt viele Filme, ich trage ja mal 3 ein. Also so manchmal gehe ich da so ran. Also das ist ja unfassbar.
Das kann ich aber auch nicht, das kriege ich nicht.
Ja, genau. Das ist auch komisch bei mir. Aber trotzdem, du hast das, wie viele Filme waren das?
Es wird noch schlimmer.
Warte, seit wann sitzt du da dran an diesem Projekt? Weil das klingt.
Ich komm da gleich dazu. Okay. Ich hab mir so einen Wecker auch gestellt, der lief einfach jetzt ein paar Wochen lang. Dann habe ich immer am Samstag und Sonntag um 16.45 Uhr den Wecker bekommen, Letterboxd. Dann habe ich ganz oft weggedrückt und irgendwann bin ich nach Hause gefahren, habe mir gedacht, so auf der Fahrt, ja, dann ist halt meine Freundin gefahren, die Hälfte, und ich die andere Hälfte. Und ich habe dann in der Hälfte, wo sie gefahren ist, dann einfach angefangen, das zu machen. Und das war vor 2 Wochen.
Okay.
Und das ist, die Filme dann nachzuprüfen, ob ich die geguckt habe oder nicht und wann ich die geguckt habe und was ich bewertet habe, das war so ein bisschen schwierig. Und da gab es auch 2 Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, ich gucke einfach bei uns in Letterboxd und gucke dann, wann ich welchen Film geguckt habe und logge die alle einzeln.
Mhm.
Die andere Möglichkeit ist, ich exportiere die komplette Filmliste, die wir alle angeguckt haben, und importiere die in meinem privaten.
Mhm.
Und ich habe mich für Zweiteres entschieden wieder. Mhm. Das heißt, ich musste alle Filme, die ich nicht geguckt habe, händisch aus Letterboxd aus der App rauslöschen. Und deshalb
jetzt weiß ich, wieso du
mit Lenny hattest. Hab ich sehr viele Filme gesehen, die Lenny, also wir müssen viele Filme rauslöschen, die Lenny, also die du gelockt hast. Deshalb hat mich das sehr viel Zeit gekostet. Das Problem ist auch, das ist ja schon mal viel Arbeit an sich.
Ja,
ne?
Natürlich. Ich will auch, dass du am Ende gleich deine Letterboxd verrätst, dein privates.
Yeah. Ich sag euch auch, wie viele Stunden ich gebraucht habe. Ich habe nämlich meine
Screen-Time. Das muss belohnt werden. Leute, folgt Jonas
bitte,
rein.
Bitte, weil also das wirklich muss nicht umsonst gewesen
sein. Also, Moment. Ich habe dann, man geht dann auf sein Diary und dann geht man. Ich zeige euch mal, wie man das löscht. Also ich habe keine andere Methode gefunden. Wenn ich einen Film zum Beispiel nicht gesehen habe und du hast den gesehen und bewertet, dann musste ich immer einmal auf den Film klicken. Dann musste ich rechts oben, gar nicht, dann musste ich auf den Film nochmal draufklicken, dass ich auf die Seite des Films komme. Dann musste ich auf die, hier, you've locked this film, und dann steht da die Punktzahl. Dann musste ich die Punktzahl rauslöschen. Dann musste ich das Locked rauslöschen, sonst werden nämlich die Filme ja gelockt, die ich auch gesehen habe, aber natürlich, die sind dann nicht im Diary.
Ja, ja, ja.
Dann musste ich das wieder zumachen, dann musste ich noch auf Show Your Activity und dann noch händisch den einen Eintrag löschen.
Das heißt, hast du eigentlich von dieser Bewegung, die dein Daumen gemacht hat, so.
Ich bin geflogen hier.
Zittern deine Hände jetzt so? Siehst du das in deinem inneren Auge, wenn du so dich schlafen
legst? Ich zeig euch mal
die Screentime.
Die Screentime von dem letzten Sonntag. Weil ich habe dann gedacht, boah, ich bring das jetzt, dass ich das im nächsten Podcast erzählen kann. Ich bring das jetzt zu Ende.
Das ist so krass. Also, ich muss halt wirklich sagen, ich habe Angst vor deinem, also davor, dass du so Sachen durchziehst. Ich könnte das nicht.
Okay,
nicht.
Also letzte Woche, das war meine. Oh Gott, das ist so. Das ist wirklich. Das ist meine Screentime von Letterboxd am Sonntag.
Ja, wie ist die?
Das ist krass. Also ich an einem normalen Dienstag.
Das ist normal. Also 7:28 chillig, Leute.
Nein, aber es ist schon viel.
Das ist schon krass. Das ist wirklich viel.
Ratet mal, wie lange ich gebraucht habe jetzt für alles. Also ich habe jetzt zusätzlich, ich habe jetzt die ganzen Diary-Einträge habe ich nachgeholt, dass ich für mich weiß einfach, was ich in den letzten 10 Jahren geguckt habe. Plus ich habe noch alle Filme gelockt, die ich so geguckt habe halt davor, aber halt dann ohne ein Datumseintrag.
Also ich muss auch sagen, 10 Jahre wären sowieso bei so einem normalen Kinogänger, glaube ich, schon viel. Aber wir gucken ja auch noch mal mehr Filme als andere Leute. Also ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, 15 Stunden?
20 Stunden.
Das ist schon.
Ja, aber ich habe jetzt währenddessen, es hat gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich hatte Montag, ich glaube, ich hatte eine Sehnscheinentzündung.
Ich würde verstehen, wenn du jetzt kündigen willst und nichts mehr mit Filmen zu tun haben möchtest.
Nein, aber jetzt bin ich aktuell, jetzt habe ich meine Watchliste aktiviert. Okay, ich habe die ganzen Filme nachgetragen, die ich immer geguckt habe, und dann fällt mir zwischendurch wieder einer ein. Ich habe das Jesus-Video habe ich auch gelockt. Ja, genau. Und deshalb folgt mir jetzt gerne bei Letterboxd.
Wie heißt du bist denn in den
Händen? Resselkessel.
Finde ich gut.
Ah, ja, Resselkessel. Ja,
genau.
Ich folge direkt rein.
Mach ich just in diesem Moment, mache ich
das. Ich habe euch noch nicht gefolgt, dass ihr heute die Überraschung habt.
Ja.
Genau, aber ihr habt ja selber auch noch Letterboxd-Accounts. Ihr könnt ja auch mal kurz hier.
Oh Gott, ich weiß es gar nicht, wie ich heiße.
Ja, das ist einfach nur
Xenia Florica, glaube ich, oder? Du folgst mir doch hoffentlich. Nein, du likest immer meine Reviews.
Ah, wen folgst du denn hier? Wir können jetzt einfach unser ganzes Team hier droppen. Das ist einfach nur eine reine Werbeveranstaltung für Selbstzwecke ist es hier.
Ja, geworden. Nee, aber es ist ja auch cool zu sehen, wer was wie bewertet. Und bei CSB ist das manchmal schwierig. Und für mich war es einfach so, ja, ich habe jetzt mir die 20 Stunden Arbeit gemacht, einfach dann. Das habe ich jetzt weg.
Ich habe
ein bisschen auch, Ordnung gebracht in mein Leben.
Aber das finde ich sehr inspirierend. Ich muss das eigentlich auch mal machen, weil ich habe halt so voll viele Filme, die ich so vor meinem Account von Letterboxd. Ich glaube, ich habe mir 2022 Letterboxd gemacht. Und davor habe ich halt voll viele Sachen nicht eingetragen. Ich habe, glaube ich, einmal beim dem Erstellen des Accounts habe ich so ein paar Sachen geliked, die so meine Lieblingsfilme sind. Ja. Aber ich bin jetzt nicht in meinem ganzen Leben. Was ich habe ich für Filme in meinem ganzen Leben gesehen? Das habe ich halt nicht alles
eingetragen. Und tatsächlich, das hat mir richtig Spaß gemacht.
Voll.
So die letzten 3-4 Stunden. Das war richtig cool, so mal zu gucken. Okay, dann fällt wieder einem was ein.
Voll.
Da guckt man irgendwie so Regisseure durch oder Schauspielerinnen und kann so zusammenpuzzeln. Ach stimmt, den habe ich damals gesehen. Den fand ich echt cool.
Ich finde das so toll. Ich habe das heutzutage auch noch so. Also ich habe, glaube ich, Stand jetzt, bin ich mir eigentlich so zu 100% sicher, dass ich jeden Film, den ich jemals gesehen habe, eingetragen habe. Aber ich habe manchmal, kommt mir dann doch noch mal so ein Film, läuft mir über den Weg, wie zum Beispiel der Film, wie Carter Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte. Das ist so ein Kika-Film, den ich früher gesehen habe.
Geil.
Und Uwe Ochsenknecht spielt hier Carter Zorbas. Und der Film, weiß ich nicht, das ist so eine Core-Memory. Ich finde es so toll, wenn einem nochmal so Filme einfallen, boah, die habe ich früher gesehen und habe ich natürlich jetzt auch noch hier nachgeloggt.
Deine Letterboxd ist auf so einem anderen Level als meins. Ich muss mal upsteppen, Leute. I need to step up my game, vielleicht jetzt die nächsten
Bis Monat. Nächste Woche.
Also die nächsten Sonntage sind verplant. Ich check dann mal meine Screentime.
Das ist so krass.
Aber ich liebe halt auch ein eigenes Letterboxd zu haben, obwohl ich das auch schätze, dass wir CSB teilen. Aber ich muss sagen, ich mag das halt auch, meine Four Favorites manchmal dann so zu ändern.
Ja. Oder ich mache das jetzt für Halloween wieder, möchte ich so eine Halloween-Top vor wieder.
Ich weiß nicht,
ja, du bist ja aber auch Patron.
Natürlich. Ja, ich butter da richtig Geld rein. Das ist wirklich so
Spotify-Premium-Abo, da tut sich bei dir nicht viel. Ne?
Du bist quasi Shareholder von Letterboxd.
Ja, das aber ich weiß noch, ich hatte auch so finanzielle Notlagen manchmal, wo ich dann auch wirklich dann mal so zwei...
Nicht mal Letterboxd.
Da war ich so, nein.
Besto mit Nudeln und Salz, aber mein Letterboxd bezahle ich noch.
Der kam dann, der Pfänder, ist dann so reingegangen, so, wofür bezahlst du denn jetzt hier Geld?
Holzspänen und du bist nur so, genau. Nee.
Aber ich weiß, ich hatte so zwei Monate, weil ich halt wirklich kein Geld hatte, hatte ich mal so kein Letterboxd Premium, also Letterboxd hier Patreon. Ja, ja. Und da habe ich am Hungertuch genagt. Und da war ich so, oh nein, ich kann keine individuellen Poster einstellen, oh nein.
Yeah. Oha, ich konnte das noch nie. Das finde ich, aber da bin ich als einziges neidisch drauf, weil ich hätte schon gerne so eine
Pro,
Design,
ne?
Ja.
Ja, das
Design
ist cool.
Ist cool.
Ja,
hast du jetzt auch Patreon?
Ich habe Pro, ich habe einfach
nur
Pro.
Okay, ja gut.
Ja, genau. Aber ich habe übrigens auch bei Cinema Strikes Back, bei dem Favorite 4, ich meine, für alle Leute, die kein Letterboxd haben.
Das ist auch wirklich die langweiligste Diskussion für alle, die so kein Letterboxd mögen.
Aber macht euch
Letterboxd. Ich glaube, so Filmfans sind generell, finden es geil, Filme zu loggen.
Ja, es macht so viel Spaß.
Ja, klar.
Das ist auch wirklich so ein kleiner Serotonin-Boost, den ich kriege. Und ich bin auch manchmal so, ich glaube, wenn ich einen Film nicht loggen könnte, ich würde manchmal auch nicht schauen. Ich würde nicht schauen, weil ich brauche diesen Boost danach.
Du hast auch einzelne Folgen von Black Mirror geloggt.
Ja, und an.
Aber nur bei der einen Staffel.
Ja.
Das weiß jetzt so viel über dein Sehverhalten.
Ja, das stimmt.
Das ist ja schlimm. Jetzt.
Was mir aufgefallen ist, eine Sache: du guckst sehr oft mittelmäßige bis schlechte Rom-Coms oder Komödien.
Ja, das ist meine Leidenschaft.
Ja.
Da reden wir heute im Podcast
und
auch nochmal.
Marius guckt sehr oft.
Alte Filme.
Also 60er, 70er Jahre.
Stop-Motion.
Oder Monsterfilme.
Das ist keine Überraschung für mich.
Ja. Und Xenia guckt
Serien.
Serien.
Zum Glück muss ich die nicht
gucken. Aber das soll ja auch bei Letterboxd.
Oh Gott, ich glaube, das ist mein Untergang.
Das ist mein
versuche ja schon weniger am Handy zu sein, Leute. Mach das nicht.
Ja.
Ich fände es zwar cool, aber nein.
Ich habe übrigens auch die Favorite 4 bei Cinema Strikes Back mal geändert, weil die noch von vor 1000 Jahren waren.
Da war Fight Club drin.
Ja, und ich hab die ersten vier genommen, die wir vor kurzem mal zusammen beschlossen haben, die besten Filme des 21. Jahrhunderts. Da fallen jetzt ein paar natürlich raus. Aber ich wäre cool, wenn es Favorite 5 wäre, dann könnte nämlich jeder von uns einen Film bestimmen. Aber
das stimmt.
Ja,
aber ich halt finde es hier gut für Xena, das Panzer der Brünn ist doch drin, ne?
Ja,
sehr, sehr gut.
Ich freue mich.
Aber ich habe jetzt hier auch gemerkt, also anscheinend, weil es hat mich schon gewundert, du trägst keine Filme mehr bei unserem Cinema Strike Back-Account ein.
Ja, weil ich es jetzt vergesse zwischendurch und danach trage.
Ja, ich finde es auch immer das Schlimme, zwischen diesen Profilen zu wechseln. Das ist so schlimm.
Ja, deswegen manchmal vergesse ich das dann halt auch.
Das ist schlimmer als Krieg.
Und das ist dann aber auch, ist euch das auch so peinlich, wenn ihr dann Filme nachtragt, die ihr so vor so zwei Wochen gesehen habt, aber dann kommt das so bei diesen News. Das ist mir manchmal so voll peinlich, weil ich dann so, ich glaube, ich habe jetzt letztens noch Canutus Manitou oder sowas eingetragen, weil ich es vergessen habe, dass ich irgendwie, wir waren gemeinsam in der Presseverführung. Ach, das ist jetzt auch so langweilig eigentlich, aber egal. Und dann kommt dann immer dieses News von Cinema Strikes Back, jemand hat Canutus Manitou gesehen. Und ich war so, nein, Leute, das war vor zwei Wochen. Naja, egal. Okay, gut. Lass uns in den Podcast reinstarten, oder?
Richtig. Und Jonas einmal kurz verbannen, denn wir reden über was anderes.
Wir reden jetzt Tacheles.
Ciao.
Tschüss. Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Annie.
Xenia.
Was ist Liebe wert?
2,50.
So viel kostet nämlich eine Spezi.
So, genau. Und damit hat man mein Herz erobert, so direkt rein katapultiert.
Natürlich. Das ist nämlich auch der deutsche Titel von Materialists, der Film.
Crime. Das ist wirklich.
Das ist so ein Crime. Weil ich finde auch Materialists ist einfach ein toller Titel.
100%.
Es ist simpel, es ist selbsterklärend.
Und ich finde auch was toll.
Gesellschaftskritisch.
Oh.
Ja.
Chapeau erstmal, aber ich finde es auch toll. Also für mich ist es, ich würde gar nicht so tief reingehen. Ich würde einfach sagen, hey, da kann man auch in dem Trailer kommt ja auch Material Girl von Madonna wird verwendet und ich finde, das passt hier perfekt. Und bei Was ist Liebe wert? Könnte man Mark Foster Song drunter ballern.
Das sagst du als Mark Foster Fan.
Ultra.
Das Marki ist natürlich Mark. Sehr selbstironisch. Aber ja, ich finde nämlich auch, dass man Was ist Liebe wert, ist halt so doppelt gemoppelt. Also so eine typische Krankheit von deutschen Titeln, dass sie dann nochmal die Message, die Botschaft des Films als Titel verwurschteln, damit man dann weiß, worum es geht in dem Film schon. Keine Ahnung.
So, also ich kann schon verstehen, dass man bei dem Titel Materialists für alle, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, dass man da denkt, okay, gut, das ist jetzt nicht das einfachste Wort, nicht das geläufigste Wort, aber ich finde, so wäre auch scheiße, den Titel die Materialistisch zu nennen oder so.
Aber ich finde, Materialist würde ich argumentieren, dass es so ähnlich klingt wie Materialisten. Ja. Und dann deswegen, aber ja, egal, ich verstehe das auch, es muss auch deutsche Titel geben.
Aber ich
finde den so jetzt ein bisschen lang, aber hey, wir reden ja über den Film, nicht über den Titel.
Exakt, ne? So, aber ich finde auch so, ich hätte ihn mehr verstanden, also ich wäre auch schon schlimm gewesen, aber ihn nicht als vollwertigen Titel zu nehmen, weil er hat ja jetzt wirklich Materialist so ersetzt. Der heißt jetzt, Was ist Liebe wert, Materialist? Aber ich hätte es noch okay gefunden, wenn er Materialist, Was ist Liebe wert gewesen wäre. Einfach nur mal getauscht.
Preach.
So, ne, danke.
Oh mein Gott, das ist was ganz anderes, finde ich nämlich auch.
Also, Entschuldigung, Predige.
Predige. Der neue Film von Celine Song ist draußen, mit Dakota Johnson, Chris Evans und Pedro Pascal.
Ach, Holy und Trinity.
Das ist Heilige wirklich ein krasses Line-Up. Also ich muss sagen, ich bin noch im Festival-Game. Ich bin so ein krasses Line-Up für einen Film. Ich finde, da warte ich schon seit Monaten drauf. Kann ich jetzt auch mal ehrlich zugeben, weil das ist die Regisseurin, die ja auch schon Past Lives gemacht hat. Also ein A24-Film, der vor ein paar Jahren rauskam, den ich richtig geliebt habe. Da ging es ja auch um eine junge Frau, die aus Südkorea nach Amerika auswandert und dann eine verlorene Liebe hat und auch einen neuen Ehemann kennenlernt, also ihren Ehemann. Und dann geht es eigentlich erst um so ein Liebesdreieck, aber am Ende wird das Trope oder das Klischee so ein bisschen entkräftet. Und ja, dann geht es auch noch um viel, viel mehr als das. Und der Film ist so schön gefilmt und auch so romantisch. Und ich finde, Celine Song hat da schon bewiesen, dass sie extrem gut sich mit dem Thema Liebe beschäftigen kann und auch auf eine Weise, die nicht so klischeebehaftet ist. Und deswegen war ich so richtig hyped auf Materialists, weil der Trailer hat so versprochen, dass er so locker und leicht ist, aber gleichzeitig eben auch noch so eine Art Kommentar auf so Liebe im Kapitalismus, das alles enthält. Und dann kam er nämlich vor so 4 Monaten schon überall auf der Welt raus und in Deutschland halt einfach nicht. Wir sind jetzt einfach wirklich gefühlt das letzte Land, wo dieser Film erscheint. Ja, wie ging es dir im Vorfeld, Lenny?
Hey, Xenia, mir ging es genauso. Ich finde, du hast es perfekt zusammengefasst. Also ich kann eigentlich auch nichts mehr hinzufügen, aber war es dann für dich auch so dein Jahreshighlight eigentlich? Weil für mich war es, also ich meine, es gibt noch Wicked und noch ein, zwei andere Filme, aber für mich war es schon so das, worauf ich mich am meisten gefreut habe eigentlich dieses Jahr.
Ja, doch. Also bevor ich den Film gesehen habe, war ich wirklich so, das könnte der Sommerfilm sein für mich. War es letztes Jahr Challenger.
Ja.
Und da war ich einfach so drin und mochte den Film. Den habe ich 3-mal im Kino gesehen. Der hat mir so viel Spaß gemacht. Ich fand einfach, das war einer der spaßigsten Filme der letzten Jahre, den man immer wieder gucken kann und der auch so interessant gefilmt ist. Luca Guadagnino, einfach immer toll.
Das ist ja auch immer noch so dieser eine Fun-Fact, den man immer noch so droppen kann, dass Celine Song mit dem Drehbuchautor von Challengers auch zusammen ist. Ich habe seinen Namen, er heißt irgendwas mit Justin, oder?
Ja, ich habe auch Justin im Kopf.
Irgendwas mit Justin. Nicht sicher. Ja, aber ich finde, es ist einfach so ein krasses Power-Couple, die so Past Lives geschaffen hat und dann den der Challengers geschrieben hat. Ja. So, oh mein Gott, was ist das?
Liebesdreiecke durchgespielt.
Exactly. So, und jetzt gibt es anscheinend wieder ein Liebesdreieck mit Was ist Liebe wert? Also, ich fasse es einmal kurz die Handlung zusammen. Mhm. Es geht um Lucy, die gespielt wird von Dakota Johnson und sie ist eine sogenannte Matchmakerin. Also, wenn ihr keinen Bock mehr auf Tinder, Bumble und Co. habt, kommt sie ins Spiel und vermittelt euch. Also, sie versucht so für Singles den perfekten Partner zu finden, die perfekte Partnerin. Und das macht sie auch und sie trifft dann irgendwann auf Harry. Harry ist auch ein Single und sie denkt sich so, boah, den zu vermitteln wird richtig leicht, weil er ist ein sogenanntes Einhorn. Also er ist wirklich der perfekte Kandidat, weil er gut aussieht, reich ist und von Pedro Pascal gespielt wird. Also das ist halt ein No-Brainer. Genau.
No-Brainer, würde ich sagen, ja.
Und das Ding ist, sie möchte ihn vermitteln, verliebt sich dann aber selbst in ihn und sie beginnen so eine ganz spicy Situationship. Und dann irgendwann kommt aber auch ihr Ex wieder, taucht wieder in ihrem Leben auf, der gespielt wird von Chris Evans und John heißt. Und ja, dann muss sie sich anscheinend für einen von diesen beiden Typen entscheiden, weil John versucht sich auch wieder so in ihr Leben zu spielen und zu sagen, ach, es war ja eigentlich schon ganz geil zwischen uns früher und ich hab's verbockt und gib mir bitte noch eine Chance und so.
Man kennt die alte Leier. Genau. Generell diese Dynamik hat man ja auch schon häufiger gesehen. 100 Mal. Ich finde, Dakota Johnsons Figur ist ja auch so ein Archetyp von so einer Rom-Com oder so einer Romance, also so einer Romanze. Sie ist so eine eigenwillige Frau irgendwie in New York. Sie hat so, es ist so aufstrebend, so ein bisschen so ein Sex in the City-Vibe hat dieser 100%. Film auch, finde ich. Und sie hat diese beiden Männer, die beide extrem gut aussehen. Und man denkt sich eigentlich so, deine Probleme will ich haben.
Hey, 100%, I wish.
Dass das Detail, was jetzt ja anders ist in Materialists, ist, dass der Unterschied, den dieser Film aufmachen will, Chris Evans Figur, John ist arm und Pedro Pascal ist reich. Also Pedro Pascals Figur ist ein Unicorn, also ein Einhorn, weil er eben neben seinem guten Aussehen, seinem Charisma und seinen guten Manieren nämlich auch ganz, ganz viel Asche hat. Und John ist halt so ein
gescheiterter Schauspieler.
So ein sorry, ich wollte irgendwas anderes sagen, so ein Kalunke. Aber nee, genau, so ein gescheiterter Schauspieler, ein der in so ein Haudegen.
Eine Haudia. Haudegen, oh mein Gott. Ich,
alles ist ein Haudian, okay.
Ich habe keine Ahnung, ist ein Haudegen. Haudegen ist das Wort, das ich gesucht habe.
Aber Haudegen verbinde ich auch mit älteren Leuten. Aber ja, gut, er wohnt halt in so einer WG und ne, das Spülbecken ist immer kaputt. Mhm. Wir hatten alle mal einen Tinder-Date bei so einem Mann. Und trotzdem merkt man aber, da knistert es immer noch zwischen
natürlich.
Den beiden.
So, das ist so diese erste große Liebe von den beiden gewesen. Und da kann man natürlich, das ist schwer loszulassen. Da denkt man immer noch mal dran.
Ja, und man merkt auch, dass man Pedro Pascals Figur auch so ein bisschen verschlossener ist und ein paar Leichen im Keller hat vielleicht. Aber auf jeden Fall so. Ich kann ja einfach mal sagen, wie es mir mit diesem Film ging, weil ich habe halt große Erwartungen gehabt, weil ich Past Lives eben so mochte. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht vom Film. Und ich sag jetzt auch gleich, wieso.
Übrigens, alles ohne Spoiler. Also ihr könnt den Film immer noch gucken. Das ist so unsere Meinung. Wir werden hier nicht sagen, mit wem Lucy am Ende so zusammen ist. Wir werden hier nichts spoilern.
Nee. Also das, was wir jetzt vom Plot erzählt haben, ist alles. Genau, also mir ging es irgendwie ein bisschen, mir fiel es schwer, dem Film, glaube ich, nicht zu unterstellen, dass er seine Botschaft sehr plakativ und so ins Gehirn hämmern will und nicht so viel sozusagen uns als Zuschauer schätzt, dass man auch was reinlesen kann in Dialoge und dass es nicht immer alles für uns auch ausbuchstabiert sein muss. Ich finde, da fiel es mir dann schon so, das fiel mir so ein bisschen auf direkt in der ersten Hälfte. Also das war so mein erstes Minus. Und ich finde auch, dass der Film sehr, sehr viele große Themen anschneidet. Also was zum Beispiel so eine Kommodifizierung von Romantik und Liebe, also so eine Art zu Ware werden von Menschen in einem auf einem Datingmarkt angeht. Ich finde, das ist ja voll das spannende Thema. Und ich finde, das ist ja auch in diesem ganzen Dating-Zeitalter, ne, mit so Apps so voll naheliegend. Also diese Lesart, so nach dem Motto, ja, du bist halt einfach ein Produkt. Also du wirst dann so verkauft. Du musst dich selbst verkaufen, deswegen musst du dich optimieren. Also du musst dich irgendwie Schönheits-OPs zum Beispiel unterziehen, damit du attraktiver wirst für andere Menschen. Und das ist ja eigentlich auch so Lucys Geschäft. Also als Matchmakerin wird das die ganze Zeit auch so, sie redet die ganze Zeit in so diesen so Begriffen. Also sie sagt dann irgendwie, ja, du hast Potenzial, dich weiterzuentwickeln. Oder der Marktwert von dir ist gerade so und so. Und ich finde, da war es dann für mich irgendwann so sehr vorhersehbar, wo dieser Film hinläuft. Und zwar, dass sie sich irgendwie dann damit konfrontieren muss am Ende, so mit ihren Idealen, die dann geknüpft sind an irgendwie so materielle Dinge. Deswegen heißt der Film ja auch Materialists. Und irgendwie war mir das aber alles dann am Ende zu simpel. Mhm. Ich fand auch, dass dieses ganze Thema mit Liebe im Kapitalismus, also wenn man das schon anschneidet, dann muss man ja auch irgendwie darauf eingehen und versuchen, dieses Konzept von so einer wahren Liebe auch zu entkräften. Sorry, ich rede jetzt ganz viel.
Hey, nein, go for it.
Okay, ich mache einen
Prediger.
Punkt zu Ende.
Nein, mach.
Okay, und versuchen auch mal zu hinterfragen, kann es überhaupt eine wahre Liebe dann geben? Weil Romantik wird ja heute voll oft direkt mit Geld ausgeben verknüpft. Also egal, ob es jetzt an Valentinstag Pralinen kaufen ist oder in ein schickes Restaurant gehen. Und der Film schneidet das alles an, aber dann führt es nicht wirklich zu so einer Veränderung in der Protagonistin, die dann damit einhergeht, dass man vielleicht auch sich traut, mal ein etwas so traurigeres Ende oder so anzustreben, sondern es muss dann auf Teufel komm raus Romantik mit im Spiel sein und auch so ein Happy End. Ja, und das hat mich dann enttäuscht, weil das hat für mich gar nicht zu der Kritik gepasst, zu der Gesellschaftskritik, die dann in diesem Vorhaben steckt. irgendwie wollte man am Ende dann doch viel beschönigen und auch so dieses Geschlechterstereotypische, was dann auch voll in dem Film schon mit drin hängt, weil es ist einfach so ein heterosexuelles Couple und sie sind alle so reich und schön und irgendwie trotzdem haben die nicht so richtige Macken, obwohl dann da eben diese Arm- und Reichschere sozusagen thematisiert wird. Da wollte man sich nicht so richtig trauen, wirklich uns zu fordern. Und das fand ich voll schade, weil Celine Song das mit Past Lives eben so gut hingekriegt hat. So dieses eine Romance-Klischee, das Liebesdreieck, da so einen Gegenentwurf zu bilden für. Und deswegen war ich einfach enttäuscht. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Ich habe jetzt lange geredet.
Ich würde alles unterschreiben. Ich finde, das sind noch voll so richtig starke Punkte. Also du hast eigentlich so diesen Film perfekt einmal durchanalysiert.
Weiß ich jetzt nicht.
Voll. Also ich sehe es genauso. Ich finde vor allem, was du jetzt gerade auch nochmal angesprochen hast, so dieser Punkt mit dem Liebesdreieck. Ich habe ehrlicherweise erwartet, das wird wirklich richtig spicy, das wird richtig hot. Die kämpfen so gefühlt gegeneinander. So. Es geht wirklich darum, okay, mit wem endet sie dann? Aber das Ding ist, es gibt wirklich so höchstens 2-3 Szenen, in denen wirklich alle drei auf der Leinwand zu sehen sind. Ich habe das Gefühl, es werden wirklich so die Beziehungen jeweils, also Lucy und Harry und Lucy und John, werden so jeweils immer nebeneinander abgearbeitet. Und es ist nicht so, dass es wirklich so ein großes Gegeneinander ist. Mhm. Und das fand ich dann doch irgendwie so ein bisschen schade, weil dieser Film, vor allem diese Promo und dieses Marketing, suggeriert das. Es ist nämlich so, dass dieser Film wirklich so wirklich als eine klassische Rom-Com verkauft wird. Und da muss ich wirklich sagen, dieser Trailer ist da echt so ein bisschen misleading, weil ich habe echt gedacht, ich kriege das hier serviert und ich wäre auch so total bereit dafür gewesen, so eine klassische Rom-Com zu bekommen. Und die bekommt man dann im Endeffekt nicht. Es ist mehr ein Drama, wie du schon am Anfang auch so gesagt hast, der ist so leichtfüßig, der ist locker, aber wirklich lachen tut man ja auch nicht. Also es ist wirklich mehr ein Drama und geht auch vom Stil und vom Vibe her mehr in die Richtung von Past Lives, aber hat dann nicht so die Härte und die Wucht in der Botschaft, wie du das schon gesagt hast, weil ich habe auch so dieses Gefühl, diese Botschaft ist so zu plump, die sie so machen, diese Liebe im Kapitalismus, und vor allem habe ich das Gefühl, Celine Song möchte so zwei Botschaften mit diesem Film einmal so rausbringen. So dieses, sie möchte so kritisieren, wie funktioniert Liebe im Kapitalismus? Kann man Liebe überhaupt in einem monetären Wert irgendwie so messen? Und dann ist aber so ihre Botschaft, ja, Liebe ist einfach toll. Ich finde, das ist ja eigentlich die Main-Botschaft, die sie auch mit dem Film machen möchte. Und ich finde das toll. Ich liebe Liebe und ich finde das toll. Ich weiß nicht, ich bin da direkt am Start, wenn man so einen Film darüber macht, okay, was bedeutet Liebe eigentlich so? Welchen Wert hat das? Es gibt ja auch so diesen Monolog von Lucy, wo sie so sagt, man sucht mit dem Partner fürs Leben, sucht man so einen Grab-Buddy, so einen Pflege. So eine Pflege. Genau, so alles Mögliche. Ja. Man sucht nicht irgendwie sowas für die Pflege, nächsten, ja. Genau, man sucht nicht sowas für die nächsten 2-5 Jahre, sondern so für dein Leben. Und ich finde, es ist so voll die interessante Herangehensweise, sowas zu machen. Okay, gut, was bedeutet es eigentlich zu lieben und so? Und ich finde, für mich ist dieses so dieses ganze Dating hinsichtlich von, okay, welchen Wert hat eine Person im Dating-Kontext? Ich finde, es sind so zwei unterschiedliche Sachen, die dann irgendwie so versuchen wird, so unter einen Hut zu bringen, und das funktioniert nicht so zu 100%.
Ja, komplett. Ich finde auch, du hast das richtig gut auch getroffen. Das wäre auch dieser Hauptkritikpunkt, den ich eben auch schon angesprochen hatte, dass man sagt, sie möchte irgendwie am Ende trotzdem so Liebe idealisieren und beschönigt oder entkräftet dann ja auch wieder den Anfangspunkt, den sie machen wollte. Und zwar, dass wir eben in einer Welt leben, wo irgendwie Geld so eine richtige Rolle mittlerweile spielt, dass du dich selbst irgendwie anbiedern musst an irgendwie so einen Markt und so. Und irgendwie dann wichtiger ist, wie groß du bist und welchen Wagen du fährst und nicht irgendwie, ob du wirklich so Gefühle für jemanden hast. Und ich glaube schon, dass darunter der Film sehr leidet und sich das Ende auch so ein bisschen dran gepappt anfühlt. Mhm. Und ich würde auch zusätzlich noch sagen, jetzt nicht auf so einer Interpretationsebene, sondern wirklich auch nur auf so einer dramaturgischen, dass das Ende sich halt auch so ein bisschen gezogen hat und auch so sehr so sich so, so ausgefisselt hat. Also man dachte, das war so ein bisschen wie bei Herr der Ringe und die Rückkehr des Königs, diese drei Enden, wo du dann immer denkst,
ja. Oh, ja, stimmt.
Okay, jetzt kommt es zum Ende und nee, jetzt doch noch. Und ach nein, jetzt kommt noch eine Szene. Ich liebe Rückkehr des Königs, ne? Also don't come for me. Aber ich finde, das hat mich daran erinnert, dass das bei so einem Film wirklich nicht notwendig ist.
100%.
Und es dem Film vielleicht gut getan hätte, ja, so ein bisschen mit so einem Wumms nochmal zu enden. Und ja.
Es gab so nämlich so einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, wenn es jetzt zu Ende wäre, hätte ich ihn, glaube ich, sogar besser gefunden als mit dem eigentlichen Ende, das dieser Film findet. Und ich glaube, ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr diesen Film seht. Also wie du schon gesagt hast, man hat so drei, viermal so das Gefühl, okay, jetzt ist es das aber gewesen, oder? Und dann kommt es nochmal um die Ecke. Und ja, ich finde es.
Kommt Pedro nochmal um die Ecke.
Da kommt Pedro nochmal so: Hallo, guten Tag, hallo, ich existiere noch.
Ja.
Ich finde aber auch vor allem so dieses Ding, es wird so die ganze Zeit darüber geredet, ja, welchen Wert hat eine Person? Und Chris Evans Figur John hat offenkundig keinen Wert, weil er hat kein Geld und alles Mögliche. Aber es wurde irgendwie außer Acht gelassen, dass er einfach unfassbar attraktiv ist, so dass er immer noch diesen Wert von seinem Äußeren hat. Und ich finde, darüber wird so gar nicht geredet. Und das finde ich dann so voll inkonsequent, wenn dann so die ganze Zeit darüber geredet wird, so, ja, er hat ja eigentlich keinen Wert, aber es wird so, und es wird die ganze Zeit über Schönheit geredet. Und es wird bei John wird nie darüber geredet, dass er einfach ultra hot ist.
Ja, genau. Und das ist ja dann diese Starbesetzung, die dem Film seine kritische Schlagkraft nimmt. Also, weil wenn du da so einen Chris Evans sitzen hast, dann kann man auch nicht davon behaupten, dass er gar kein Kapital hat. Also, wenn das wir stimmt. Das wirklich so versuchen, in diesen Begriffen auch schon so zu lesen. Ja, weil es ist dann trotzdem immer noch diese schöne Welt von Menschen, die perfekt sind und weiß und irgendwie in so einer Stadt leben wie New York. Also er hat wahrscheinlich weniger Geld als jetzt Dakota Johnson, aber also Dakota Johnsons Figur und Dakota Johnson als Schauspielerin, aber trotzdem kann er sich irgendwie leisten, in New York zu wohnen. Naja, ich glaube, jetzt kommen wir aber auch auf eine Ebene, wo wir den Film vielleicht auch wo wir zu unfair sind, weil man kann natürlich auch sagen, man will irgendwie was, eine Aussage so hervorbringen und dann grenzt man das ein in ein Setting, was dann vielleicht auch so dieses Rom-Com-Gefühl erzeugen will. Und das ist ja meistens immer diese Großstadt, die dann, wo du dann unter Anonymität so Gemeinschaft findest oder so, keine Ahnung.
Wie in Köln einfach.
Wie in Köln so. Am Friesenplatz. Da finde ich auch immer, da chillen ganz viele Chris Evans und Pedro Pascals. Aber trotzdem würde ich auch noch mal kurz ein bisschen Lob erlassen, weil trotzdem, obwohl ich so enttäuscht war, hätte ich nicht gewusst, dass das ein Film von Celine Song ist, würde ich nicht alle beteiligten Schauspieler kennen, dann hätte ich den, glaube ich, auch geschätzt mehr für die Art, wie er gefilmt ist, weil
Sieht toll aus. Nur die Menschen, die da drin mitspielen, sehen toll aus, sondern auch die Art.
Ja, also Celine Song schafft es schon immer wieder, da so eine gewisse Art so von Intimität zu erzeugen mit ihren Szenen und auch den Einstellungen und auch den Farben. Also es ist einfach so ein sehr auch romantischer Film und so die Szenen sind immer so still bei ihr und so die lassen sich so Zeit und ich finde, das zieht mich dann immer so ein bisschen in den Bann. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich am Ende trotzdem so ein wohliges Gefühl hatte, was man auch haben sollte, wenn es um das Thema Liebe geht. Ja, und einzelne Szenen fand ich auch voll interessant. Also es ist zum Beispiel da, wo die Leute interviewt wurden, die dann als zum Matchmaker gehen und dann erzählt wird, was sie für Ansprüche haben an ihrem Partner oder Partnerin. Das war zum Beispiel voll die Szene, die einem im Kopf bleibt.
Dass dieser Typ sagte, dass er keine Frau unter 30 datet, über 30 datet.
Das war Leonardo DiCaprio.
Wirklich Leonardo DiCaprio.
Nee, aber genau das fand ich zum Beispiel auch voll stark. So oder so würde ich Past Lives, glaube ich, immer wieder lieber gucken als Materialists. Trotzdem kann ich mir aber auch vorstellen, das ist so ein unterhaltsamer Film, den man gut mit seinen Freunden gucken kann an so einem Freitagabend.
Toll, finde ich auch. Also ich finde auch, ich würde den auf jeden Fall immer noch empfehlen. Ich glaube, ich würde halt immer sagen, schraubt eure Erwartungen mal so runter. So lasst euch auch nicht von diesen Trailern irgendwie in eine falsche Richtung leiten, sondern lasst euch darauf ein. Aber ich würde auch gerne noch mal kurz darüber reden, wie fandest du das Ganze schauspieltechnisch? Also ich finde, Dakota Johnson, muss ich sagen, wird ja häufig kritisiert dafür, dass sie eher so nicht so gut schauspielt. Aber man muss halt auch sagen, das sind dann meistens Filme, auf die sie anscheinend selber keinen Bock drauf hat.
Ja, ja, wie so mit dem Web.
Genau, und ich muss sagen, ich finde, hier war sie so sehr perfekt, hat das so sehr gut gemacht. Ich glaube, das Problem ist halt dann ihre Figur letztendlich so.
Ja,
deswegen man dann nicht Figur so ganz am Start ist. Aber ich finde, wie sie es macht, macht sie es sehr gut.
Ja, doch, ich würde dir zustimmen. Also ich finde sie generell nicht so, obwohl ich sie sehr gerne mag als Person, in Interviews oder sowas, wirkt sie immer sehr sympathisch. Finde ich, sie ist nicht so die stärkste Schauspielerin für mich. Also ich finde schon, dass man manchmal merkt, dass sie so eine Kälte einfach hat. Und gerade in so einer Rom-Com braucht man eher was Herzliches. Und das kann doch daran sein, dass ihre Figur so geschrieben war. Aber dadurch, dass sich das bei ihr durch ihre Filmografie zieht, denke ich mir dann schon manchmal so, sie kann nicht diese so Szenen, wo sie wirklich, man merken soll, dass sie verliebt ist, zum Beispiel, für mich ganz gut über die Bühne bringt, dass ich
involviert bin.
Ja, sie hat so ein Pokerface und ich finde, das ist mir auch hier nochmal aufgefallen, leider. Ich fand aber dafür, Chris Evans war so der geheime Star des Films. Ich fand, er hat seine Sache sehr gut gemacht. Sein Aussehen ist ja über Miete, nein, Spaß. Also offensichtlich sehen alle sehr gut aus, aber ich finde trotzdem, dass er das gut gemacht hat und ich ihm die Rolle auch abgekauft habe.
Voll.
Und Pedro Pascal hat es auch gut gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich finde das Schauspiel eher so solide.
Ja, ich finde auch, das ist nicht so herausstechend. Und ich finde auch so die Chemistry fand ich jetzt, also vor allem halt, weil Chris Evans und Pedro Pascal so gefühlt keine Szenen so richtig zusammen haben. Kann man auch,
du wolltest einfach so ein...
Ich wollte einfach nur, dass Chris
Evans...
Ja, ich wollte einfach nur, dass die beiden irgendwie was miteinander haben. Es tut mir doch leid. Das ist ein krasser Spoiler, dazu kommt es leider nicht. und das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Aber ja, für wen würdest du für dich von den beiden entscheiden?
Puh.
Es ist auch mit den Figuren eingeschlossen.
Mit den Figuren eingeschlossen, das ist schwer, weil
ich, weiß, dass du dich, Pedro Pascal... Würdest du dich für Pedro Pascal entscheiden?
Ja, wahrscheinlich schon. Also,
auch hier?
Vielleicht schon, aber obwohl ist es immer schwer, finde ich, weil ich identifiziere mich ja dann immer mit der Hauptfigur. Und ich glaube dann doch, dass so Chris Evans extrem sympathisch war im Film.
Deswegen, das stimmt, ja.
Ich könnte mich wahrscheinlich nicht entscheiden. Ich würde mich für mich selbst entscheiden. Die lameste Antwort, die man geben kann. Für wen würdest du dich entscheiden?
Das ist jetzt auch so schwer. Jetzt ist es so eine tolle, Antwort, dass der Film ein bisschen Selbstliebe ein bisschen hier gepreacht. Ich würde mich wahrscheinlich, es tut mir leid, ich glaube, ich wäre hier dem Charme von Chris Evans so ein bisschen verfallen.
Fühle.
Und das Ding ist, darüber, lass uns doch jetzt einfach mal, das ist so eine perfekte Überleitung, wessen Charme wir auch so insgesamt so verfallen würden, denn...
Ah, warte, noch kurz eine Info, die ich richtig krass fand. In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass Celine Song selber Matchmakerin war. Wusstest du das?
Nein.
Doch, sie hat Teile ihres eigenen Jobs sozusagen in diesem Film verwurstelt.
Oh mein Gott, stell dir mal vor, du heiratest so und weißt, so Celine Song hat uns zusammengebracht.
Ja, unfassbar, oder? Also ich finde,
das ist so krass.
Das würde, also da bin ich ja nochmal, okay, das hat nochmal einen Mehrwert, weil sie hat da ja tatsächlich wahrscheinlich einen krassen Einblick gehabt in diesen Berufsbereich.
Oh mein Gott.
Ja.
Aber dann frage ich mich, also dann hat sie ja sich selber am besten gematchmaked, wenn sie dann sie diesen Typen von Challengers so datet, der das geschrieben hat, weil das ist so ein perfect match.
Ja, und was heißt das? Eigentlich Gemeinsamkeiten schweißen zusammen.
100%.
Ja.
Kommen wir mal so ein bisschen bei Materialists. Ich will eigentlich nur die ganze Zeit über Challengers
reden. Lass uns nochmal über Challengers
reden. Materialists ist ja so ein Film, der bedient, wie du schon so gesagt hast, auch so sehr viele Klischees, / Tropes, also so Sachen, die Filme sehr häufig verwenden, so bestimmte Themen. Und Romanzen und Romcoms sind da generell so sehr... stecken so sehr viel voller Tropes und Klischees. Und das Love Triangle zum Beispiel, also dieses Dreiecksbeziehung, ist ja so eines der beliebtesten Romance-Tropes. Und weil dieses Genre, wie gesagt, sehr viel davon hat, möchten wir jetzt einfach mal so ein bisschen darüber reden, was sind unsere Lieblingstropes und was sind unsere meist gehassten Tropes.
Ach, ich kann ja echt mal sagen, jetzt Lenny, ich habe mich ja ewig drauf gefreut,
dass wir
das
auch
jetzt mal machen können.
Ich freue mich auch so wirklich.
Das ist ein Thema, was mich wirklich begleitet in meinem Privatleben.
Ich weiß, so deswegen. Und deswegen möchte ich auch, dass du jetzt hier anfängst und mal so sagst, okay. was ist so dein Lieblingstrope? Wo schlackerst du mit den Ohren und bist so, ah, ja, gib mir mehr davon.
Also ich muss ja auch dazu sagen, ich finde Tropes meistens ja nervig, weil die Definition von Tropes sagt ja schon, dass sie zu oft vorkommen, dass man sie vorhersagen kann, was passieren wird. Aber jeder hat das ja, dass man so eine Trope sich anschaut und denkt, ach,
ja.
Ich freue mich.
So, man weiß, was man bekommt Taxi. Und das ist manchmal auch gut.
Genau, ich weiß genau, wo es hingeht, aber ich genieße einfach die Reise.
Richtig.
Und bei mir, also auch nochmal ein zweiter Disclaimer. Romantische Klischees können ja auch problematisch sein, weil sie schlecht umgesetzt werden und meistens werden auch schädliche und unrealistische Vorstellungen für Liebe und Beziehungen da porträtiert und Consent ist auch ein großes Ding, das meistens auch in älteren Romcoms nicht sehr ernst genommen wird, deswegen all das, was wir jetzt hier sagen, kann auch problematisch umgesetzt werden, aber wenn es gut umgesetzt ist,
dann ist es ein Leckerbissen. Dann
give me 14 of them. So, und bei mir ist das natürlich Enemies to Lovers. Das ist die eine Trope.
Ich das bin ja ich auch bei mir auf Allplatz 1. Es ist, oh wirklich, es ist okay, so simpel.
Es ist so simpel und es ist auch wieder ein Klischee. Aber das ist auch einfach, das ist die Ur-Trope, das Ur-Klischee, was für mich immer funktioniert. So, du musst mir nur zwei Personen geben, die unterschiedlicher nicht sein können, die sich hassen. Die hassen sich. Wirklich, die hassen sich bis aufs Blut. gib mir ein, also ich muss, mit 13 Jahren habe ich Katara und Zuko geschippt aus Avatar, Herr der Elemente. Und da war es um mich geschehen. Sie, ein Mädchen vom Wasserstamm, sie hat ihre Mutter an die Feuernation verloren. Er, ein verwegener, zerrissener Kronprinz, der verbannt wurde, der eine Narbe im Gesicht hat. Komm.
Hot. So. Hot AF. Ja, und da geht was.
Da geht auf jeden Fall was.
Liebe in der Luft.
Sie hasst ihn bis aufs Blut am Anfang. Und ich bin immer noch sauer, dass es nicht Canon geworden ist.
Das ist so frech.
Ja, aber ich meine, ja, extrem overused. Aber ich sag's, wie es ist, Leute. Das funktioniert.
Ich finde es toll. Ich,
was ist es bei dir? Also was ist dein Lieblings-Enemies-to-Lovers-Beispiel? Also,
oh Gott.
Für alle, das ist Feinde zu Liebhabern.
Also das heißt, wenn man sich anfangs gehasst hat, aber dann doch merkt, okay, vielleicht sind wir gar nicht so verschieden. Wir nähern uns irgendwie so an. Boah, das ist so schwer. Ich hab jetzt gerade gar kein Beispiel davon. Ich habe aber so ein Subgenre von diesem Enemies-to-Lovers, das ich wirklich hasse. Das ich wirklich richtig krass. Kacke finde.
Okay,
und das ist dieses, die Bully-Romance-Trope. Also das heißt, wenn man gemobbt wird und sich dann also von in seinen Mobber rein theoretisch verliebt. Und ich hasse das. Ich bin jedes Mal so, nein, das ist nicht cool. Das gibt es jetzt zum Beispiel bei Sex Education. Ich weiß, dass man da irgendwie dann auch Filme und Serien kriegen es dann doch irgendwie hin, dass man dann irgendwie am Ball bleibt. Weil ich finde es grundsätzlich einfach blöd, wenn du dich in deinen Mobber verliebst. Ich könnte mich nicht mehr ändern. Also ich habe keine Gefühle für irgendwie Menschen, die mich damals gemobbt haben. Ne?
Max.
Genau.
Müller.
Ja. Max Müller. Genau. So, da weiß ich nicht, da liege ich nicht nachts nach und denke, nachts wach und denke mir, oh mein Gott, Max, wenn du mich jetzt doch unsittlich berühren würdest, das wäre okay. So toll.
Ja, das verstehe ich. Ich finde, da geht es auch schon in diese toxische Richtung, wo wir eben schon drüber geredet haben. Aber ich muss schon Eric und Adam aus Sex Education verteidigen,
halt so,
weil ich
so
liebe dieses Paar.
Ich auch.
Aber ich verstehe das. Das hat auch schon was Schlimmes. Aber wenn es da eine Szene gibt, wenn es gut aufgearbeitet ist, wenn man sich reflektiert, wenn da Character Development passiert, dann bin ich on board.
Das stimmt. Und da steckt hier auch noch so viel mehr dahinter. So Adams unterdrückte Homosexualität, die er selber nicht nach außen bringen wollte. So, und da steckt so viel mehr hinter. Aber grundsätzlich finde ich es blöd.
Ja,
so,
das verstehe ich.
Ich kann es mir im echten Leben halt einfach so nicht vorstellen.
Ja, verstehe ich voll. Also, um daran anzuschließen, eine Trope, die ich auch hasse. Friends to Lovers. Also,
das ist Freunde boring.
Verband, das ist das einfach ist so langweilig.
Das liegt so auf der Hand.
Oh mein Gott. Es macht aber auch einfach nichts mit mir. Das ist so ein bisschen wie der Sommer, als ich schön wurde. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist diese ganz virale Serie, die da gerade abgeht. Das macht einfach nichts mit mir. Ich bin wirklich so, okay, ihr wart Freunde und jetzt passiert dann was.
Ich finde, das ist so naheliegend. Das ist so, naheliegend. Toll, ihr seid befreundet. So, ja, dann, also ich finde, da fehlt auch nicht mehr viel, dass die halt miteinander schlafen. So. Das ist dann so, okay.
Da fehlt die Würze.
So.
Da fehlt der Konflikt. Ich meine, bei Enemies to Lovers geht es ja auch viel um so, so ein bisschen um so diese So-Kraft von so Unterschieden. Also und dann auch so ein bisschen dieses sich begegnen, auch trotz dessen, so dass man dann trotzdem sowas hat, was einen so anzieht. Und ich finde, das ist so viel, viel spannender, also automatisch.
100%.
Ich würde sagen, da kann man einen objektiven Take drüber machen.
Finde ich sehr, sehr gut.
Ich hoffe, dass die Leute, die nichts mit Klischees anfangen können, uns überhaupt noch
doch, ich hoffe, dass das bei euch jetzt so auch was so ausgelöst wird und ihr denkt, oh mein Gott, ja, das finde ich so richtig toll oder finde ich so richtig nervig. Deswegen haut das gerne mal in die Kommentare, was ihr so richtig schlimm oder richtig toll findet. Weil zum Beispiel ich liebe noch dieses Klischee, diese Trope, wenn sich so zwei Fremde plötzlich irgendwie begegnen und so einen Tag miteinander verbringen und sich dabei so ineinander verlieben.
Das ist halt so wie bei Rylane.
Genau, wie bei Rylane oder bei der Before-Trilogie, also beziehungsweise beim ersten Before Sunrise. Und ich liebe dieses Geschehen. Ich finde das so toll. Ich bin jedes Mal so, das ist, ich liebe es einfach.
Ja, so. Du meinst so dann dieses, ist es so ein Meet-Cute? Wie heißt denn das?
Ja, so ein bisschen Meet-Cute. Also ich habe keine Ahnung, wie der Name ist, aber ich finde das, find das einfach so toll. Das ist,
was findest du daran faszinierend? Also, dass es einfach Fremde sind, die dann irgendwie so gezwungen werden, Zeit miteinander zu verbringen,
aus
irgendwelchen komischen Umständen.
Exakt, und weil es meistens immer so, weil diese Geschichten meistens ja immer auch so sehr limitiert sind, man weiß, okay, die haben jetzt meistens auch nur also einen Tag, den sie miteinander verbringen können und es ist wirklich so, man sieht den so bei einem ersten Date zu, beziehungsweise die haben immer so äußere Umstände, weswegen sie dann so zusammenkommen oder diesen Tag miteinander verbringen müssen oder wollen Und ich weiß nicht, es ist alles so zeitlich limitiert. Es ist so wirklich so eine Memory, die geschaffen wird da. Und ich finde es toll. Ich finde es so sehr toll.
Deswegen. Das passt aber auch so zu meiner zweiten Trope, die ich liebe. Und zwar Forced Proximity. Das ist jetzt auch sehr englisch, sorry. Aber es heißt einfach gezwungene Nähe. Erzwungene Nähe, das klingt extrem problematisch, aber was ich damit meine. So ein bisschen, okay, ja, ich verstehe das mal. sorry schon mal, aber es geht darum, dass man gezwungen ist, Zeit mit der Person zu verbringen, obwohl man keinen Bock drauf hat. Und dann wird trotzdem was draus. Beispiel, ja, man ist halt irgendwie zusammen in so einer Schenke unterwegs oder so.
Was so häufig passiert.
Das passiert in den Büchern, die ich lese, in den Fantasy-Büchern. Okay, und dann, gut, weißt du, so, man hasst sich innerhalb des
Feindes. Das ist halt auch wieder Enemy. Das ist so ein
Sachen. Ja, das ist so, aber trotzdem, dann ist es so, und warte, lass mich kurz erzählen. Okay. Und dann, weißt du, dann gibt's da so, dann sagst du die Frau am Tresen, oh, es tut mir leid, wir sind voll belegt, wir haben da nur noch ein Bett natürlich zur Verfügung. Und dann kommen die da so rein, sie so, boah, gar keinen Bock, in diesem Bett zusammen zu schlafen. Und dann legen die sich so hin und dann, ne, passiert was unter der Bettdecke und Leute, ich sag, also so, es funktioniert einfach bei mir. Ich bin dann schon involviert. Ich denke mir dann doch so, ach ja, es ist auch ein bisschen schwierig vielleicht. Da muss ich mich auch mal selbst.
Nee, nein, aber, also mit der Schenke und dem Kontext verstehe ich das.
Aber was auch noch dazu passt, ist The Proposal mit Sandra Bullock und Ryan Reynolds. Da ist es ja auch so, das ist ja auch nochmal diese, da gibt es auch noch ein spezielles Wort für, so also nach dem Motto, man muss so ein Fake-Relationship.
Oh ja, die gute alte Fake-Relationship.
Ja, man muss so tun, als wäre man zusammen, aber ist es nicht.
Und dann verliebt man sich, aber währenddem man tut, dass man zusammen ist, verliebt man sich ineinander.
Ja, also das ist auch ausgelutscht as fuck, aber ich finde, wenn es dann doch charmant umgesetzt wird oder wenn eine Schenkel involviert ist oder Schenkel, dann bin ich dabei.
Ja,
Lenny, sag gerade nur noch mal, auch noch was.
Okay, ich hab so ein Trope, das hasse ich sowohl, aber ich liebe es auch. Und das ist Love at First Sight. So.
Kann ich gar nichts mit anfangen.
Kannst du gar nichts mit anfangen?
Kann ich
gar nichts mit anfangen. Gar nichts. Nee. Weil bei dir müssen sich alle halt zuerst hassen. Das ist so krass.
Nein, aber so, ich finde, Liebe auf den ersten Blick ist so überbewertet.
Oh, also come on. Sorry,
aber so, dann sehen die sich und dann lieben die sich direkt oder was. Also nee, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und außerdem, da kommt immer diese langsame Musik, dieses Slow-Motion, und dann fliegen irgendwelche Kirschblätter von irgendwelchen Bäumen.
Deswegen meine ich auch, dass ich es auch sowohl hasse, weil es meistens immer so sehr standardmäßig umgesetzt ist.
Ich will dich auch jetzt nicht haten.
Nee, ist okay. Ja. Also ich bin, also ich verstehe schon, aber du willst das wirklich immer direkt hassen.
Nein, weil ich brauche einfach Konflikt.
Okay.
Und Konflikt ist spannend. Aber okay. Ich verstehe, also interessiert dich denn an?
Ich weiß nicht, ich mag das, ist so, das ist so ein Trope, sagt man sich dann ja auch irgendwie immer so selber, dann ist es so, es muss eigentlich so direkt bei dem perfekten Partner, bei der perfekten Partnerin muss es dann so eigentlich so funken, man möchte eigentlich so dieses Gefühl haben, dass man eine Person direkt auf den ersten Anblick so liebt, und ich finde, das zieht sich, ist so ein Trope aus Film und Fernsehen, dass sich so auch ins echte Leben so perfekt überträgt und was man sich dann irgendwie so viel zu sehr zu Herzen nimmt. Und ich weiß nicht, ich mag das, wenn es nicht so ganz stereotypisch inszeniert ist, aber ich gebe dir recht, weswegen ich es dann so hasse, dass dann wirklich diese irre langen Kamerafahrten und dann sich irgendwie mit dem Slow-Motion so die Haare so im Wind wuschelt und dann geht man ab. So.
Ja, dann geht man ab. Ich meine, ich finde, das passt so ein bisschen dazu, um vielleicht nochmal meinen Punkt zu erklären, wieso ich das nicht so fühle oder wieso ich das meistens nicht so schätze, weil es gibt ja auch oft diese Trope, dass es so Seelenverwandte sind, also Seelenverwandte in einer, in einer Beziehung, also das ist die Person, und mit der du bis an dein Lebensende zusammenbleibst und eine wahre Liebe zu verfolgen und alles andere ist egal, dann ist auch mal okay, dass du irgendwie deine jetzige Frau verlässt oder sowas, weil die, mit der du betrügst, ist ja deine Seelenverwandte. Also das gibt's ja auch in vielen, da gibt's doch auch einen Film mit Owen Wilson, glaube ich. Der
jetzt machen wir nicht Owen Wilson kaputt, du. der bleibt allen treu.
Ja, ich finde, also da bin ich, glaube ich, meinst raus.
Cars? Entschuldigung.
Das kann sein. Vielleicht ist es Cars. Das ist mir ein bisschen zu kitschig.
Ja, aber ich bin ja auch ein kitschiger Mensch.
So, ja, das
dann,
ist ja auch okay.
Dann nehme ich das gerne an.
Ja,
aber erzähl du noch mal was, weil ich habe auf jeden Fall noch so ein hassenswertes Ding. Und dann
ja, ich finde, ich habe auch noch eins hassenswertes Klischee, und zwar Age Gap. Also,
oh, ja.
Wenn es einen Altersunterschied gibt, einen sehr großen. Das ist ja auch auf BookTok bei TikTok oder generell in der Buchliteraturbranche sehr verbreitet. Und ich finde, dass der einzige Film, wo das bei mir gut funktioniert hat, war Baby Girl mit Nicole Kidman und Harris Dickinson, wo das ja so ein bisschen umgedreht wurde, zu sagen, okay, es gibt irgendwie diese Beziehung zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann. Und da ging es dann auch um Machtdynamiken. Aber ich finde, das Thema ist immer schwierig, weil es meistens eher um eine Romantisierung von Machtmissbrauch geht. Also es geht irgendwie darum, dass man das irgendwie sexy findet, wenn jemand so sehr viel Einfluss auf dich hat und alles bestimmt. Und ja, da finde ich das dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich fühle mich gerade auch ein bisschen, ja, so, als würde ich mir einfach aussuchen, was ich schwierig finde, weil ja, Enemies to Lovers kann auch schwierig sein.
Ja, aber wie gesagt, es ist ja auch so persönliche Präferenz und wie du ja schon so gesagt hast, man kann jede Trope schlimm umdichten und also wirklich, es ist ja nur so ein Konstrukt, was existiert und die Leute, die damit was machen, können es halt eben in eine schlechte Richtung lenken oder in eine gute Richtung. Mhm. Was ich wirklich ganz, ganz kacke finde, ich kenne keinen Namen für diese Trope, vielleicht kennst du den, aber ich hasse das, wenn es so zwei Love Interests gibt, also zwei Personen, die so potenziell ineinander verliebt sind. Und es kommt dann so zu diesem entscheidenden Moment, wenn die Person so vielleicht auch endlich mal so richtig die Liebe gestehen möchte und alles Mögliche. Und dann geht sie dann irgendwo hin und sieht, wie ihr Love Interest gerade mit irgendeiner Person gerade eine gute Zeit hat.
Ah, okay,
und, Eifersucht. Genau, und dieses Eifersucht-Ding. Mhm. Und dann denkt sie, oh, sie hat gerade was mit einer anderen Person. Und ich bin jetzt ganz, ganz, ganz böse und geh weg. Und dann stellt sich halt heraus, dass diese Person einfach nur gerade irgendwie eine gute Zeit hatte mit einer Person. Ganz schlimm finde ich das in Stranger Things. Da gibt es einen Moment, wo er hier Eleven irgendwie zu Mike gehen möchte. Und Mike hat aber gerade so eine gute Zeit mit Max. Also die fahren so Skateboards so in der Aula. Und dann ist sie so, Mike hasst mich. Mike geht mir fremd. Und ich bin so, Leute, so wirklich, geh doch einfach mal dahin und klär das so. Und find ich wirklich schlimm.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch wieder so dieses, du darfst irgendwie nicht, zum Beispiel auch, wenn man dann so in so Hetero-Begriffen denkt, dann mit einem anderen Geschlecht irgendwie dich unterhalten und dann ist es direkt schon romantisch.
Genau.
Also das ist ja so voll schlimm und irgendwie altbacken. Also ich finde, das ist, das funktioniert bei mir auch nicht so, muss ich sagen. Ich finde so ein bisschen Eifersucht oder so, spielt ja auch manchmal bei Liebesdreiecken eine Rolle.
Und bei Enemies to Lovers.
Und bei Enemies to Lovers manchmal auch. Und das finde ich nicht schlimm, weil das kann ja auch dann einfach manchmal Spannung erzeugen. Aber trotzdem finde ich auch, dass so Szenen dann einfach reinspielen in so ein Bild von Beziehungen, was überdenkt werden sollte, überdacht werden sollte.
100%. Ich hatte noch eine Frage. Wo würdest du denn jetzt das Liebesdreieck einordnen, weil wir würden nämlich jetzt hier, ich würde dich gerne mal ein bisschen was über Der Sommer, als ich schön wurde, reden lassen, denn das hast du jetzt mal geguckt, das ist ja so die aktuelle Hype-Serie und das hast du nachgeholt und ich möchte vor allem wissen, bist du Team Conrad oder Team Jeremiah und wie ist dieses Liebesdreieck umgesetzt, beziehungsweise magst du das Liebesdreieck?
Ja.
Ja. Ist es schon das Ja zum Liebesdreieck oder ist es noch so ein Ja, ich muss es verarbeiten?
Ich muss es verarbeiten. Also vielleicht hier nochmal kurz ein paar Infos über Der Sommer, als ich schön wurde. Der Titel ist schon echt schlimm. Jahrelang habe ich mich dagegen gesträubt, diese Serie zu schauen, weil ich dachte, wenn das Konzept ist, dass sie wirklich einen Sommer einfach eine Zahnspange verliert, dann kann ich das nicht gucken.
Aber ist es das?
Und es ist genau das.
Nein.
Also die erste Staffel fängt damit an. Also es ist eine Amazon Prime-Serie und die ist jetzt gerade in der dritten Staffel. Und jede Woche kommt eine neue Folge raus. Es gibt in dieser Staffel 11 Folgen und die 7. Folge ist diese Woche rausgekommen. Die konnte ich aber noch nicht sehen. Also ich bin aber sonst auf dem aktuellen Stand, also die 6. Und die erste Staffel fängt damit an, dass sie wirklich einfach vorher ein Nerd war und dann ihre Brille und ihre Zahnspange verliert. Und sie fährt eben mit zwei anderen Typen, also die Söhne sind von der besten Freundin ihrer Mutter, die halt ein sehr, sehr schönes Haus haben am Meer, fährt sie jeden Sommer seit Jahren in dieses Haus. Und deswegen ist sie sozusagen mit diesen beiden Brüdern zusammen aufgewachsen.
Und das sind Conrad und Jeremiah.
Ja, Fischer. Ja, und das ist eine Serie, die basiert auf einer Buchreihe und zwar von Jenny Han oder Han. Und sie hat nämlich auch schon die Bücher zu To All the Boys of Love Before gemacht. Das ist ja auch eine sehr, sehr bekannte Filmreihe von Netflix. Und deswegen ist das ist sogar ihre berühmteste Buchreihe, also Der Sommer, als ich schön wurde. Und da gibt es eben drei Bücher von. Das heißt, diese Staffel ist jetzt auch die letzte. Und ich wurde so zu bombardiert mit dieser Werbung. Überall, wo ich hingeguckt habe, egal ob ich so mein Handy geöffnet habe oder mein Fire TV-Stick, überall war dieses, der Sommer, als ich schön wurde. Und ich war so, okay, komm, ihr habt mich. Ja, ich bin gebrochen, ich gucke jetzt rein. Und ich weiß nicht, wieso ich diese 3 Staffeln geguckt habe, Lenny. Es ist unfassbar, weil ich finde jede Figur in dieser Serie so schlimm. Die gehen mir alle so doll auf den Sack. Die sind alle so reich und verwöhnt und so... Oh, als hätte sie wirklich so ein 14-jähriges Mädchen geschrieben. Und ich glaube, das soll ja auch für so die Altersgruppe sein. Deswegen, ich bin wahrscheinlich auch einfach zu alt. Aber, oder es funktioniert nicht mehr für mich, dieses Liebesdreieck. Aber also, es ist so schlimm, wie so diese, also die Protagonistin tingelt wirklich seit 3 Staffeln zwischen so 2 Brüdern hin und her, zerstört deren familiären Bund. Nur dafür, dass sie sich nicht entscheiden kann. Ich würde allen Beteiligten einfach empfehlen, wegzuziehen.
Und einfach so sich selbst aus dem Leben zu streichen.
Und sich mal mit sich selbst zu beschäftigen. Vielleicht eine Weile Single sein, vielleicht auch mal andere Leute Therapie, maybe. Zu treffen. Tatsächlich, okay, ich muss da jetzt dazu sagen, die ersten 2 Staffeln habe ich wirklich nur gehate-watched. Und jetzt in der 3. Staffel.
Hat sie dich bekommen?
Hat sie mich ein bisschen
bekommen. Das ist so ironisch gucken und dann irgendwann fängt man an, es doch irgendwie zu mögen.
Ja, es ist vielleicht auch Stockholm-Syndrom, weil ich wirklich seit 3 Staffeln gucke. Und jetzt gucke ich sie so jede Woche und warte auf jede neue Folge.
Oh, du bist so,
Und... Ich bin auch, also ich war wirklich auch gar nicht involviert in diese Romanze. Und jetzt checke ich langsam, wieso man Conrad, den älteren Bruder, mag.
Ich muss einmal kurz gucken, wie, wer von den beiden jetzt Conrad ist.
Ja, das ist so, also Conrad hat nämlich, also ich weiß nicht, wie viel ich jetzt spoilern
will. Ah, okay, das ist okay, ja.
Genau, das ist Conrad.
Der auch bei Mean Girls mitgespielt hat.
Der hat auch bei Mean Girls mitgespielt.
Okay.
Also Stand jetzt, das kann ich vielleicht so.
Er ist Segellehrer.
Er ist Segellehrer und er ist nämlich auch angehender Arzt. Mhm. Ne, das macht ihn natürlich schon ein bisschen heiß. Und tatsächlich ist er jetzt derjenige, der so sehr so einen Schritt zurück macht, weil erst war sie mit ihm zusammen. Belly heißt die Hauptfigur. Und jetzt ist sie nämlich mit seinem Bruder Jeremiah zusammen. Und jetzt gibt es eben diese Szenen, wo er noch in sie verliebt ist und sie heiratet aber seinen Bruder. Mhm. Jeremiah.
Wie alt sind die eigentlich alle?
Die sind alle viel zu jung. Also 21. Also dafür, dass
sie heiraten,
ja, crazy. Genau. Das ist wirklich wild. Das ist jetzt die Handlung in der 3. Staffel. Mehr will ich aber nicht spoilern, falls ihr noch in die Serie reinschauen wollt. Ich kann es irgendwie nur so semi-empfehlen. Also es ist schon so für so eine leichte Unterhaltung, voll von Klischees, wo du weißt, was du kriegst, funktioniert es ganz gut. Das Beste, was ich noch der Serie abgewinnen konnte.
Ist das Soundtrack?
Weil, ist der Soundtrack?
Weil es gibt so Taylor Swift Songs und Chad ja, Brown, ne, und
genau, alles, es ist voll mit so kontemporärer Pop-Kultur und ja auch Pop-Songs, aber es ist schon sehr gemünzt auf so eine Streaming-Serie, die du binge-watchen kannst und ja, für so wirklich seichte Unterhaltung. Das Beste an dieser Serie ist wirklich die Eltern, also die Eltern von den Protagonisten. Die haben so viel interessantere Geschichten, finde ich. Und okay, die sind auch wirkliche Figuren, die so nicht nur darüber definiert werden, wen sie gerade daten. Das ist leider bei Belly so eine generelle Krankheit, ja auch bei Protagonistinnen in so Produktionen. Aber sie hat halt wirklich kaum so eine Persönlichkeit.
Wow.
Außerhalb von, sie liebt Volleyball und halt gerade Jeremiah. Also es
okay.
ist ja ein bisschen.
Aber Jeremiah immer noch ein bisschen mehr als Volleyball.
Ja, das stimmt. Warte, Jeremiah macht mehr als Volleyball.
Nein, aber sie liebt Jeremiah immer noch ein bisschen mehr als Volleyball.
Ja, das
so, weil,
ja,
ne,
sie heiratet.
Männer sind ja wichtiger als meine Persönlichkeit.
Ja, das genau, eben. So, sie ist wirklich ein bisschen zu sehr boy-crazy.
Okay,
und das, finde ich, macht sich auch nicht so gut für so eine moderne Serie. Also man hätte auch schon ihr ein bisschen mehr geben können. Und ja, aber trotzdem ist so die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter wird dann teilweise auch erforscht und so. Und das finde ich dann doch auch ganz nett. Aber ich verstehe den ganzen Hype nicht, muss ich sagen.
Aber du bist ja trotzdem irgendwie drin.
Ich bin trotzdem irgendwie drin, ja.
Aber vielleicht verstehen all diese Menschen, die diesem Hype auch ausgesetzt sind, diesen Hype selber nicht. Aber es ist halt wirklich wie so ein, diese Hypnose, dass man so einfach trotzdem, weil ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt nach Hause gehst, du wirst morgen auch safe die neue Folge gucken.
Ja, oh mein Gott, aber die letzte Folge, oh Leute, ich wünschte, ich könnte darüber reden, ne? Die war so, also es ist auch sehr viel Drama und ich meine, das liebe ich halt so ein bisschen, das ist wie so eine gute K-Pop-Drama-Serie, glaube ich, so eine K-Drama-Serie, wo dann wirklich auch in Slow-Mo werden dann so Pfirsiche gegessen und so Conrad hat ihr jetzt geholfen bei der Hochzeitsvorbereitung und dann hat sie ganz viele Pfirsiche gegessen und dann hat er so sein T-Shirt genommen und die das so abgewischt, so den Pfirsichsaft von ihrem Kind.
Nein, nein. Doch. Oh mein Gott, Servietten wurden nicht ohne Grund erfunden, mein Lieber.
Wirklich, aber ja, und dann, also ich liebe das, weil ich öffne TikTok und ich weiß, meine ganze, also das ganze Internet, mein Algorithmus wird mir diese Videos ausspielen, die da jetzt drüber reden, dass halt Conrad sein T-Shirt fast ausgezogen hätte, um ihr den Pfirsichsaft von der Haut zu wischen.
Das kannst du mir nicht aus. Doch. Den Pfirsichsaft klingt halt auch viel zu sexuell.
Ja, total. Ich finde das so von all dem, ich wollte gerade Obste sagen, von all dem Obst, was sie hätte essen können, Pfirsiche.
Pfirsich auch wirklich zu fruity.
Wir haben alle Call Me By Your Name gesehen.
Ja, und wir alle wissen, dass, was das Emoji des Pfirsichs bedeutet.
Voll, also deswegen, das war alles willentlich. Und das Lustigste sind gerade diese Memes, die ich kriege über Jeremiah. Ich hasse Jeremiah.
Okay, hat sich jetzt geklärt. Du bist also eher Team Conrad.
Ja, ich würde eher sagen, ich bin eigentlich gar kein Team. Ich finde Conrad auch ein bisschen nervig, aber trotzdem, gerade muss ich sagen, entwickelt sich die Geschichte schon darin, dass ich denke, vielleicht ist Conrad schon die bessere Entscheidung für Belly. Mhm. Und ich verstehe auch, dass Leute genervt sind, wenn die Serie endet mit, sie entscheidet sich für sich selbst. Weil ich meine, es geht halt einfach seit 3 Staffeln um so dieses Liebesdreieck. Und das, dann denkt man sich halt,
wahrscheinlich stirbt irgendwer, oder?
Oh Gott, das wäre wenigstens noch irgendwie Handlung. Also das, ja, es gibt auch wirklich so, ich habe mittlerweile schon so Videos bekommen, so von wegen, wie ich mir wünsche, dass der Sommer, als ich schön wurde, endet. Also, dass so Belly und Conrad irgendwie Jeremiah einfach so töten und so umbringen und irgendwie verscharren. Und ich bin so, okay, dieses Fandom entwickelt sich in ganz, ganz komische Gefühle.
Aber ist die Buchreihe nicht auch schon zu Ende? Oder?
Ja, eigentlich weiß man das, wenn man die Bücher gelesen hat.
Okay, aber das heißt, du hast dich noch nicht spoilern lassen.
Nee, aber es gibt jetzt Memes über Jeremiah, weil das Lustige ist, in derselben Szene, wo sie so Pfirsiche essen und er, ne, das Pfirsichsaft vom Kinn wischt, ist er irgendwie so bei der Arbeit und kann dann nicht bei diesen Vorbereitungen dabei sein. Und irgendwie hat er so übel, er hat so übelst den Crash-Out wegen so einem Kuchen, den sie so für ihn so kaufen soll. Und dann sagt er so am Telefon, schreit er sie so an, weil sie irgendwie kein Geld hatte, um so den 2 Mirror Glazed Dark Chocolate Cocoa Bean Kuchen für ihn zu kaufen. Und dann sagt er so, Belly, die Kakaobohne muss dunkel sein oder sowas am Telefon. Und dann gibt's jetzt so Willy Wonka-Edits von ihm, wie er so diesen Willy Wonka-Hut aufhat. Das ist ganz lustig.
Funny. Ja. Aber auch so vielleicht so, vielleicht solltet ihr mit 21 auch nicht heiraten, so wenn das jetzt für dich so der Anspruch ist und ihr könntet euch diese dunkle Kakaobohne nicht leisten, ja, solltet ihr vielleicht auch einfach nicht heiraten.
Nee, total. Deswegen, die Serie gibt sich gerade viel Mühe, ihn unsympathisch zu machen und das funktioniert. Deswegen, ja. Ich meine, es ist wirklich ein spannendes Phänomen. Ich gucke es auch ein bisschen, um einfach auch mitreden zu können. Es wird nicht meine Lieblingsserie und ich finde schon, auch wenn man das jetzt auf eine ernste Ebene hebt, ein bisschen erschreckend, wie doch flach auch dann die Produktionen sind gerade, die so vor allem junge Frauen gucken. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen, ja, es ist, also da könnte man mehr reinpumpen.
Ich verstehe.
Mehr Plot. Aber hey.
Okay. Ich hätte hier nur noch, also erstmal, ich habe ein bisschen Bock, auch das jetzt zu gucken. Jetzt
wurde
das
gesagt.
Ich habe ein bisschen Bock. Aber auch hauptsächlich auch so, weil ich mitreden möchte. Ich möchte wissen, was die Jugend heutzutage auch guckt. So, ich möchte Hello, Fellow Kids. Ich habe auch, als ich schön war, geguckt.
Ja, ich meine, wenn ihr mal wirklich so ein Wochenende habt, wenn ihr krank seid, ich finde, das ist so eine gute Serie, wenn ihr krank seid und so einfach ein bisschen so diesen junge, reiche, schöne Menschen, die irgendwie in so einem riesigen weißen Haus am See wohnen.
Das ist wirklich Materialist und der Sommer, als ich schön wurde. 2 sehr ähnliche Thematiken.
Tatsächlich.
Mit Reichtum. Aber ja, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Ich hatte nur noch ansonsten, was ich jetzt irgendwie geguckt habe, was ich unbedingt empfehlen möchte, ist eine Dokumentation auf Apple TV Plus, nämlich die Dokumentation Deaf President Now. Ich mache es auch ganz kurz. Es geht um eine Universität in den USA, die erste und einzige Universität ist für Menschen, die taub sind. Die Dokumentation behandelt das Jahr 1988 an dieser Universität, wo ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin von dieser Uni gewählt werden sollte. Und es gab das erste Mal seit 124 Jahren Bestehen dieser Uni auch 2 Kandidaten, die taub sind. Also die ganzen 124 Jahre davor hatte diese Universität, die für taube Menschen geschaffen wurde, hörende Menschen als PräsidentInnen. Und es war das erste Mal, dass halt 2 tauben Menschen zur Auswahl standen. Und alle waren so richtig euphorisch, haben sich so richtig gefreut, dass es endlich mal so der Fall ist. Und dann tatsächlich hat dieses Uniboard dann aber die einzige Kandidatin genommen, die tatsächlich hören konnte.
Krass.
Und es hat bei dieser, bei all diesen Studis damals für so Empörung gesorgt, dass sie eine kleine Demo gestartet haben, die dann in einer Revolution praktisch gemündet ist.
Wow.
Und sie haben sich sehr dafür eingesetzt, dass tatsächlich einer von diesen beiden Kandidaten dann doch Präsident werden soll, der taub ist. Und es ist eine sehr bewegende, tolle Doku, auch wirklich mit Zeitzeuginnen von damals, die interviewt wurden. Und ich finde, das ist wirklich so, die geht einem so voll ins Herz und hat auch mal so richtig Euphorie in mir ausgelöst. So, weil es so, in diesen echt schwierigen Zeiten, sind wir mal ehrlich, so hat diese kleine Doku vor allem über ein Thema, das man, wovon man so gar nichts weiß,
ja,
hat man
stimmt,
auch so gar nichts
ja.
mitbekommen. Dass da so ein bisschen so diese, ja, wenn man wirklich seine Stimme erhebt, dass man da auch für Bewegung sorgen kann. Und ich finde, das hat diese Dokumentation sehr toll gemacht. Auf Apple TV Plus kann man das sehen, ist wirklich sehr empfehlenswert, ist wirklich toll inszeniert und vor allem auch die richtigen Menschen wurden dafür befragt. Und ja,
krass.
Das ist meine kleine Empfehlung.
Vielen Dank für die Empfehlung. Also genau. Richtig spannend. Werde ich mir vielleicht angucken.
Macht
also ich finde auch, Dokus kriegen hier nicht genügend.
Das stimmt. Ich finde es auch so eine Doku. Ich bin mir mindestens so 90% sicher, dass die so auch safe Oscar nominiert ist. Weil ich finde, das klingt auch vom Thema her auch so schon nach irgendwie was so Oscar nominiert werden könnte. Deswegen, ich würde es ihr auf jeden Fall gönnen. Ja, wollen wir uns Jonas mal wieder
für unsere Filmstarts reinholen?
Let's Exakt.
Do it.
Starts der Woche.
Hallo Jonas, du bist wieder dabei.
Ja, genau. Ich hatte noch in der Zwischenzeit, muss ich noch ein paar andere Filme loggen. Weil ich jetzt bin Letterboxd Ultra.
Du könntest vielleicht mal auch den wunderbaren Film, also wir sind jetzt bei, wir besprechen die Wochenstarts, und vielleicht solltest du den Film Afterburn loggen. Ein Film.
Über den mir Marius schon sehr viel erzählt hat. Und ganz ehrlich, um was geht's denn eigentlich?
Also.
Ich hab schon den Gag, nee, egal.
Afterburn.
Ja, das Sequel zu Aftersun.
Ja, oder halt einfach ein Brennen im Afterbereich. Mhm. Kann auch sein.
Ist das denn so scheiße wie ein Brennen im Afterbereich?
Ich finde, es geht in so eine gute Richtung. Das ist ein Film, in dem Dave Bautista und Samuel L. Jackson mitspielen. Und es geht darum, dass die gesamte Erde von einer Sonneneruption zerstört wurde und es herrscht Chaos auf der Welt. Und Samuel L. Jackson ist jetzt der selbsternannte König von Großbritannien, was voll Sinn ergibt.
Okay. Klar.
Und der sammelt so die Schätze der Welt. Also der möchte die für sich haben, weil die Erde ist jetzt zerstört. Und der möchte aber die gesamten Kulturschätze der Welt bei sich haben. Und der möchte die Mona Lisa haben. Und dafür beauftragt er Dave Bautista, der Schatzjäger ist, und den schickt er dann aufs Festland, wo er die Mona Lisa vermutet, und dann soll Dave Bautista für ihn die Mona Lisa holen.
Mhm. Mona Lisa overhyped, ne?
Overhyped.
Ich finde wirklich so, wenn du dir einen Schatz der Weltgeschichte ausruhen könntest, ist es dann die Mona Lisa.
Ja. Ich finde, also kein Spoiler jetzt dazu, aber das ist ja auch nicht das, was man denkt, was es dann ist.
Das stimmt.
Ja,
ja, die Mona Lisa ist noch was anderes in diesem Film eigentlich so. Aber das möchte ich nicht spoilern. Also ich könnte spoilern, weil es ist sehr belanglos, aber ich mach's nicht, falls ihr diesen Film unbedingt noch gucken wollt.
Aber es macht diesen Film so ein bisschen attraktiver für mich, weil es so, Marius hat mir erzählt, um was in dem Film geht und hat mir genauso quasi einmal die Handlung runtergerattert. Und es hat sich so ein bisschen angefühlt, so von dem Trash-Faktor her, wie in The Lost Lands.
Oh,
und da war ich
aber auch nur wegen Dave Bautista.
Nee, aber auch so von der Absurdität der Handlung. Und dann irgendeinen Panzerzug gibt es auch noch, so wie in The Lost Lands.
Ich finde, das klingt, als könnte das Roland Emmerich inszeniert haben.
100%. Aber ich finde
Paul W.S. Anderson.
Alles möglich. Aber ich finde, es geht. Also ich finde, der Inhalt klingt auch eigentlich so spaßig dumm. Also so wirklich so, dass man damit Spaß haben könnte, hat man gar nicht. Also der Film ist wirklich wahnsinnig langweilig, sieht schlecht aus, Schauspiel ist auch wirklich so, die sind da an Set gegangen und haben einfach nur ihre Sätze runtergerattert und das war's. Und ich finde vor allem, diese dystopische Welt, da war eine Sonneneruption und man denkt eigentlich, okay, vor allem mit diesem Namen Afterburn, die Erde hat so gebrannt. Es ist wirklich krass und das sieht halt einfach wirklich aus wie, weiß ich nicht, Bottrop-Kirchhellen alles. So. Also
so ein bisschen gelberer.
Nee, gar nicht. Also es sieht wirklich
einfach Mexiko.
Ja, exakt. Also es ist halt wirklich so, da ist nichts passiert. So, weißt du, da gibt es dieses irre lange Intro, was mit der Erde passiert ist. So eine Sonneneruption. Du denkst wirklich, oh, Hilfe, wie geil zerstört muss diese Erde aussehen. Und es ist halt einfach wirklich so.
Ja, also nichts verbrannt, passiert. Oder?
Nein, also es ist halt wirklich so, hat so diesen dystopischen Vibe von hier auch The Last of Us oder so, aber es wirkt trotzdem nicht so, als ob da irgendwie krass was gebrannt hat.
krass.
Fand ich wirklich ein bisschen schade. Ja, gut. Und der Film ist wirklich langweilig.
Schade.
Gibt euch den nicht.
Aber würdest du sagen, mit dem Titel Mona Lisa wäre das schon besser gewesen, so von den Erwartungen? Mhm.
Weiß ich nicht. Ich glaube okay. nicht.
Mona Lisa.
Ja.
Mona.
Übrigens, ich will hier noch eine Sache. Hier steht Drehbuch Nimrod Antal, Regisseur von Predators. Aber hier noch direkt mal ein Tipp für eure Letterboxd-Listen. Nimrod Antal, sein erster Film, Kontroll, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Oh.
Da geht es um einen Fahrkartenkontrolleur. Mhm. Kontroll wie Kontrolle geschrieben, bloß ohne E.
Mhm.
Da geht es um einen Fahrkartenkontrolleur in der Budapester U-Bahn. Und wer da schon mal war, die ist abgefahren. Die hat teilweise auch noch so Holzrolltreppen und sowas. Dieser ganze Film spielt halt da unten und er schafft da so einen Mikrokosmos mit dem Typen, der sich nicht traut, hochzugehen, weil will ich jetzt nicht spoilern. Und der ist halt Fahrkartenkontrolleur und erlebt da die absurdesten Sachen. Das geht dann auch teilweise so ins Fantastische über.
Das gibt es bei Mubi.
Bei Mubi, ja, auf jeden Fall. Der lief, glaube ich, auch vor vielen, vielen Jahren auf dem Fantasy-Filmfest. Und
klingt nun ein Fantasy-Filmfest.
Das ist so ein Film, den haben wenige Leute gesehen und das ist empfehle ich immer Leuten.
Okay.
Ja. Also kommt auf jeden Fall auf meine Letterboxd-Watchlist.
Aber nicht die von Cinema Strikes Back, sondern auf deine private.
Natürlich.
Nice. Wird auf jeden Fall, also den hätte ich auch deutlich mehr Bock drauf zu gucken als Afterburn. Also, nee. Bei Nobody 2, wie sieht es da aus? Nobody 2 ist das Sequel zu Nobody 1 mit Bob Odenkirk, der so einen Ex-Auftragskiller spielt und der eigentlich so ein ganz normaler Familienvater ist. Und jetzt im zweiten Teil geht es darum, dass dieser Auftragskiller mit seiner Familie einfach einen spaßigen Urlaub erleben möchte. Und das Ding ist aber, dass er dort vor Ort mit einem durchtriebenen Gangsterboss aneinander gerät. Und deshalb wird er im Familienurlaub ein bisschen morden müssen. Und das ist die Geschichte von Nobody 2. Und
leider hat ihn auch Nobody aus dem Team gesehen.
Ja, das stimmt, weil die PV so sehr doof, also die Presseverfügung war ein bisschen blöd gelegen.
Ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir hatten alle fünf keine Zeit.
Ich glaube, ich war im Urlaub.
Ich glaube, ich war auch im Uli.
So. Aber du bist ja auch kein Fan von Nobody 1.
Ja, ich mag Nobody 1 nicht so. Ich weiß, dass der ein paar Fans bei uns im Team hat. Ich muss sagen, ich hatte den damals auch im Kino gesehen und ich weiß nicht, ich fand, der war so ein bisschen so ein typischer Hau-drauf-Film, der so ein, zwei lustige Lines hat, aber nicht mehr viel zu bieten hat außerhalb dessen. Aber vielleicht, also ich habe den Trailer zu Nobody 2 gesehen und dachte mir, okay, die Idee könnte gute Gags erzeugen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also freut ihr euch auf Nobody 2?
Ich mochte den ersten, ich war jetzt auch nicht so ultra begeistert. Ich hatte schon meinen Spaß damit. Das war dieses typische, du hast halt so einen Schauspieler wie Bob Odenkirk, der nicht aussieht, als ob er jetzt so der große Actionstar wird. Und der wird da halt mitten reingeworfen und haut Leuten auf die Fresse, bekommt selber auf die Fresse. Hat man schon alles mal gesehen, ist jetzt nichts Neues, aber ich finde Bob Odenkirk einfach ein super Schauspieler.
Ja, ich auch. Der ist ein Sympathieträger. Ja.
Voll. Und ich muss sagen, ich sehe halt immer gerne Christopher Lloyd. Der spielt jetzt auch hier wieder mit, spielt den Vater von ihm, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich sehe den immer gerne. Und hier Sharon Stone spielt auch mit. Und Colin Hanks, der Sohn von Tom Hanks.
Aber der zweitcoolere Sohn von Tom
Hanks. Weil Chad Hanks ist viel, viel cooler. Ne?
Das stimmt.
Ich finde das so krass. Ich habe anfangs gedacht, als ich Colin Hanks immer so gesehen habe, ich habe gedacht, das wäre der Bruder von Tom Hanks, weil ich finde,
Tom Hanks nicht altert.
Ja, irgendwie so krass. Ja, also ich bin.
An wen mich Colin Hanks immer erinnert?
An wen?
An den Sohn von Armin Laschet.
An Joe Laschet?
Joe Laschet. Ich finde
heißt Joe Laschet?
Er heißt Joe Laschet.
Derselbe Font of Men.
Und es ist ja aber auch das Ding hier, dieser Gag, dass Joe Laschet so aussieht wie Ryan Gosling.
Ja, genau.
So, das heißt rein theoretisch sieht Colin Hanks aus wie Ryan Gosling.
Ryan Gosling ein bisschen, ja.
Oh, stimmt. Wie der Mix aus Colin Hanks. Krass.
Ja, ich sehe es.
Oder?
Von der Hairline krass. Hat er was von Colin Hanks.
Ja, genau. Ja. Also so ein Mix aus beidem. Aber ich finde auch so ein bisschen, allein, dass er so ein Sohn ist von so einer sehr berühmten, also Armin Laschet und Tom Hanks dasselbe Person.
Ich finde es so funny, ich folge hier, weil ich auch noch ein Öcher, also ein Aachener Jung im Herzen bin. Es gibt so die AC-Bushof-Memes auf Instagram, das sind Memes über Aachen und die haben halt einfach so ein Meme darüber gemacht, hier Armin Laschet, der in Aachen auf dem E-Scooter gesehen wurde. Und Armin Laschet hat das, bei Instagram kann man jetzt so Sachen reposten, hat er diesen Beitrag repostet und das ist der einzige Beitrag, den er jemals repostet hat. Das und ich finde es einfach funny, wie er so ein Meme von sich auf dem E-Scooter repostet.
Oh Mann.
Aber apropos Doppelgänger, Ich finde es immer noch krass, dass Paul Mescal hier bei uns
gespielt hat. Damit. Xenia hat, ich habe mit Xenia darüber gesprochen und sie hat mir recht gegeben, ich sehe null. Also,
nein, ich habe.
Was?
Nee. Also, du kriegst ich finde, Vibes. Paul, ich kriege Vibes, aber ja, die Frisur ist natürlich sehr Trend. Ne? Also, so, das ist ja natürlich bei vielen jungen Leuten momentan sehr hip. Mhm. Und die kurzen Shots, die gebe ich euch, die sind Paul Mescal-coded.
Aber willst du nicht mit Paul Mescal in einen Topf geworfen werden?
Nee, da haben wir doch auch drüber geredet. Ich finde, so seit diesem einen Zigarrenbild von ihm und Ridley Scott, das war ein Ick. Ich hatte wirklich alles in mir hat sich umgedreht. Deswegen, also ich bin nicht mehr so der krasse Paul Mescal-Boy, der ich mal war. Also so ein krasser Fan. Ich war ja wirklich so.
Seht euch vor, Leute, wenn ihr so eine kleine Sache falsch macht, dann seid ihr bei Lenny direkt unten durch.
Exakt. Nee, mach
ich
das nicht.
Ich finde Paul Mescal immer noch toll. Ich glaube, ich einfach Ridley Scott hat ihn da einfach in die Ecke gedrängt mit dieser
genau, Zigarre. So. Und
ich glaube, er wollte die eigentlich nicht rauchen.
Und generell auch mit dieser Rolle in diesem tollen Film.
Ja, genau. Gladiator 2, da hat er ein bisschen was von so seinem traurigen, verwiegenden Image verloren. Aber ist ja auch okay. Ja. Man muss ja auch Geld verdienen. Es holt sich wieder
zurück. Und ja, ich finde aber auch genau das Gleiche.
In Gladiator 3.
Ich finde aber auch hier, Tom Holland hat auch mal so zu Weihnachten so ein Zigarrenbild gepostet, so ein richtig protziges. Da war ich auch so, Tom, das ist es nicht. Es tut mir leid. Ich finde so Zigarrenbilder.
Ja, irgendwie hat das was Unsympathisches an sich.
Es tut mir leid, wirklich. Naja. So, wenn ihr das privat gerne macht, macht es gerne. Aber bitte nicht protzig posen. Das mag ich nicht.
Mhm. Aber dein Doppelgänger ist ja Mark Forster, Jonas. Ne?
Das empfinde ich als persönliche Beleidigung.
Das ist so ein starker Gag.
Eine Beleidigung, wieso das denn? Ja. Der hat doch jetzt ein Glow-Up.
Hä, Mark Forster ist cool.
Ja.
Ja?
Da, Danny und ich schreiten uns da immer drüber.
Ich finde, Mark Forster ist ein cooler.
Ja. Was auch noch cool ist, ist der Film, den wir auf der dritten Startposition besprechen, und zwar Bitter Gold. Der ist sehr spannend, weil das ist ein Neo-Western und da geht es um eine junge Frau namens Carola und sie und ihr Vater betreiben eine illegale Mine und sie stoßen dann nämlich auf eine Goldader und dann kommt es nämlich zu einem Unglück und es kommt dazu, dass sie irgendwie diesen Laden alleine schmeißen muss und das Familienunternehmen verteidigen muss. Das ist auch alles mit so ein bisschen so einem illegalen Unterton, spielt in Südamerika. Und wir drei haben den alle gesehen.
Das ist krass. Ja. Nie vor. Leider.
Wir haben alle nicht so viel Zeit.
Die Leute, die das mitproduziert haben, haben uns angeschrieben und gefragt, ey, könnt ihr euch mal den Film angucken? Und haben gesagt, ja, cool. Und haben den gesehen. Und ich glaube, wir sind alle drei der Meinung, dass wir den gut fanden.
Ich fand, ja.
Ja.
100%.
Genau, der spielt ja auch in Chile. Und ich meine, der ist ja auch nur so, glaube ich, 87 Minuten lang. Und es gibt jetzt auch nicht so viele Sets oder der ist besonders groß, aber ich finde, der ist der hat so eine gewisse Atmosphäre, die man überträgt. Gerade auch, wenn man dann so sieht, wie dann plötzlich so Berge gezeigt werden oder so Landschaften und dann hört man einfach, wie die da irgendwas sprengen in diesen Minen. Das hat mir was gegeben. Der hatte so eine ganz eigene Atmosphäre.
Ja, würde ich zustimmen. Ich fand auch so diese Landschaften richtig stark und irgendwie auch so dieses Gefühl, diese Verzweiflung von Carola. Also es hat sich so richtig gut auf mich übertragen und ich habe so sehr mit ihr mitgefiebert. Und ich fand auch, dass der Ansatz voll spannend war, so da auch so eine Geschichte über Emanzipation zu erzählen oder auch so diesen Druck und die Ausgrenzung, die sie erfährt. Und ja, ich fand auch, dass das Schauspiel überzeugend war. Also ich muss auch sagen, das ist so ein kleiner, aber so sehr netter Film, der
ein,
so...
Ein Juwel.
Ja, wirklich ein Goldstück.
Ja, oh, ein bitteres Goldstück.
Ein bitteres Gold.
Ich habe aber da erst erfahren, so dass, deswegen heißt der auch Bittergold, dass wenn man so eine Goldader findet und so wirklich Gold abbaut, dass das bitter schmeckt. So.
Das ist halt die Frage, ob das der Film ist einfach nur erzählt, ob das auch echt so ist.
Das könnt ihr mal alle ChemikerInnen da draußen, können das bitte mal einfach so in die Kommentare
und Kupfer hat einen scharfen Geschmack.
Oh. Stimmt, das wurde ja auch im Trailer gesagt. Ja. Ich habe den gesehen, ja. Nein, ich finde auch.
Du hast ihn auch bei Letterboxd gelockt.
Das stimmt. Ich finde es vor allem schauspieltechnisch wirklich toll. Hier diese Catalina Sanchez, die die Hauptrolle spielt, die macht das sehr, sehr gut. Und vor allem ist es auch so eine ihrer ersten, wenn nicht sogar ihre erste Rolle. Und das ist wirklich fantastisch, was die hier macht. Generell alle, ich finde, der ist so sehr atmosphärisch. Ich würde trotzdem noch sagen, solche Filme in die Richtung hat man schon irgendwie so mehrmals so gesehen. Ich finde, es ist so ein typischer Festivalfilm, der so diesen bestimmten Vibe hat und diese bestimmte Message, die er rüberbringen möchte.
Ja.
Deswegen, ich fand ihn jetzt nicht so herausragend. Ja. Ich fand ihn trotzdem aber sehr gut. Also ich finde, das ist eher, wie Xenia eben so gesagt, das ist ein guter, ein gutes Juwel, kann man sich auf jeden Fall gut angucken für diese Zeit. Aber ich würde doch trotzdem noch sagen, so krass herausragend fand ich ihn jetzt nicht.
Also merkt auch, dass der jetzt nicht so die, dass er eher geringe Mittel hatte, aber ich finde, der hat viel rausgeholt. Es gibt halt, ne, du, die Wüste hat der. Ist jetzt nicht so visuell abwechslungsreich.
Aber du fandest ihn ja anscheinend dann besser, weil es eine Wüste war und Sand und.
Ja, nee, das hat den automatisch mal besser gemacht. Stell dir vor, dieser Film.
In so eine Eislandschaft.
Nee, das haben wir auch schon geklärt. Das ist ja quasi auch so die. Ja,
das Pandora. Wenn
du jetzt Dreck. So hier im Ruhrgebiet, wenn er da gespielt hätte.
Ey, das Ruhrgebiet ist manchmal auch Sand.
Auf so einem RWE-Gelände, meinst du?
Ja, genau.
Auch spannend gewesen, ja.
So, dann wird er so illegal gesprengt. Weil das klingt eigentlich auch interessant.
Ja. Ja. Ich weiß nur, dass ich direkt, nachdem ich den Film geguckt habe, habe ich Dynamite von Tyra Crews gehört, weil ich wow. So, weil es kommt halt sehr viel Dynamit in dem Film vor und ich war so, oh ja, Dynamite, das war ein Banger. Und dann
straight to jail, Lenny.
Ja, ich glaube, das ist quasi vibe-technisch das komplette Gegenteil von Bitter Gold.
100%. Aber ja, also ich find trotzdem hat dieser Film wirklich tolle Thematiken. Auch es gibt natürlich diese Vater-Tochter-Beziehung, die sehr viel emotional mit mir gemacht hat und auch diese gesamte Geschichte davon, dass sie sich halt in so einer männerdominierten Szene so durchsetzen muss, finde ich wirklich, wirklich toll.
Aber auch so diese prekäre Lage von so den Arbeitern da.
Ja,
also ich glaube schon allein, dass sie so diese Wege gehen müssen, um irgendwie so Geld zu verdienen und irgendwie sich ein besseres Leben zu ermöglichen. Also ich finde, das war so ein spannender Einblick irgendwie und ich finde auch, der Film hat sich so sehr authentisch angefühlt.
Voll.
Aber ja, ich würde auch sagen, dass man wahrscheinlich, um jetzt zu sagen, das ist wirklich so ein Must-See, muss man vielleicht dann auch nochmal mehr wagen und auch mehr Überraschungen vielleicht einbauen in der Handlung. Aber trotzdem.
Also, ist auf jeden Fall sehenswert.
Ja, ja. Würde ich auch sagen.
Deshalb kriegt es von uns einen Daumen nach oben.
Kriegt von uns den Goldstern.
Ob dieser Podcast aber auch einen Goldstern bekommt, das liegt ganz bei euch. Deshalb könnt ihr diesem Video doch eine gute Bewertung auf allen Plattformen dalassen. Das würde uns sehr helfen.
Lockt es bei Letterboxd
ein. Genau, lockt diesen Podcast bei Letterboxd. Ab sofort wird jeder Podcast da auch verfügbar sein. Hoffentlich.
Noch mehr
ab. Und
Jonas, hast du noch einen Sonntag frei?
Nein!
Und ja, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal hier wieder bei Cinema Strikes Back. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Danke dir.
Und macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Jonas Ressel, Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Aufnahme, Kamera und Schnitt: Rosa Husemann, Patrick Hochnadel. Grafik und Design: David van Steppold. Jingle: Rahim Erbil. Setbau und Design: Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro und Trenner: Engelbert von Nordhausen und Patrick Roach.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
So, Freunde, jetzt mal kurz alle zusammenreißen. Ich habe hier einen Podcast. Brauche ein Logo, alles drum und dran. Hat jemand schon mal einen Vorschlag für einen Anstrich?
Rot. Ja, du musst gleichzeitig.
Ja, kannst du nicht 3, 2, 1 sagen?
Arschlöcher, wirklich.
Ich dachte sofort. Das klappt ja mega. Warte, sagst du 3, 2, 1?
Ich sag jetzt 3, 2, 1.
Okay.
Tom, bei dir passt auch alles?
Oberbeleuchter, BeleuchterInnen drumherum, alle über Funk.
Ach, das läuft über Funk. Können wir ja schon mal mit dem Trailer starten, wa? Na gut. 3, 2, 1. Moin, mein Name ist...
Entschuldigung, können wir noch mal kurz das Licht? Das scheiße hier gerade.
Hä, wofür brauchen wir jetzt Licht? Ist doch nur ein Audio-Trailer. Egal. Mein Name ist Henk und in meinem Videopodcast Henkes Corner bekommt ihr spannende Geschichten mit unterschiedlichen bekannten Gesichtern aus der Internetpopkultur.
Also, guck mal, das finde ich ein bisschen respektvoll.
Und dich geht's doch gar nicht. Warte mal. Und dich geht's doch gar nicht.
Warte mal. Nico. Ja, ja, aber das Tobi, das ist mein Freund, ja? Warum lachst du jetzt bei ihm?
Er ist auch unser Freund.
Ich lache mit ihm. Ob YouTuber, TikToker, Streamer oder Musiker.
Sie haben sich dann angefangen, so ein bisschen Sorgen zu machen, als es dann halt echt viel Geld wurde und ob das halt alles so legal ist und ob das alles so in Ordnung ist.
Bei diesem Podcast ist alles und für jeden etwas dabei. Jeden Mittwoch neu auf allen Podcast-Plattformen und in den ARD-ZDF-Mediatheken.
Ich glaube, ich hab da, glaube ich, Schulden oder so.
Nein! Nein! Warte, und wir laden dich ein! Ich halte euch den Campingstuhl frei und freue mich auf euch. Bis bald in der Corner.
Das war ein Podcast von Funk.